Ja, meine Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich heute Abend hier willkommen im Namen der Stadtschulpflegschaft Bonn. Herr Heinemann hat mich schon vorgestellt. Ich bin der Vorsitzende der Stadtschulpflegschaft Bonn. Mein Name ist Hartmut Dutz. Und wir veranstalten diese Runde, Diskussionsrunde heute Abend hier gemeinsam mit der Initiative Kurze Beine, Kurze Wege. Wir möchten gerne mit diesem ja doch sehr kompetent besetzten Podium und es ist relativ schwierig, das kann ich Ihnen versichern, so viele Leute, die im Bildungsbereich wirklich was zu sagen haben, zusammenzubekommen. Also mit diesem kompetent besetzten Podium heute Abend die Frage der Bekenntnisgrundschulen in unserer Gesellschaft, der Rolle der Bekenntnisgrundschulen in unserer Gesellschaft diskutieren. Und ich will nicht lange Sie jetzt hier auf die Folter spannen. Die Zeit ist auch schon fortgeschritten und gebe das Wort wieder zurück an den Herrn Heinemann, der Ihnen das Podium und die hier heute Abend agierenden Personen im Detail vorstellen wird. Ich freue mich auf eine interessante Diskussion. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich nicht alle Fragen klären können, aber vielleicht können Sie und kann auch die Politik, die heute Abend hier am Podium sitzt, unsere Ideen und unsere Vorstellungen zu diesem Thema mitnehmen, sodass wir mit dem Abend heute Abend auch aktiv Politik unter Umständen mitgestalten können. Und ja, Herr Heinemann, Sie haben das Wort und die Macht, die Runde zu zählen.
Ja, das ist sehr schwierig. Wir haben es ja gesehen, wir haben hier ein Riesenpodium sitzen, weil natürlich auch alle Landtagsparteien hier vertreten sein müssen und natürlich auch die Kirchen. Und einen Jurist haben wir auch in dieser Runde. Ich selbst, ich bin Karl-Heinz Heinemann, ich bin Journalist, ich arbeite hauptsächlich für den WDR über Bildungsfragen und habe nun mit dieser Initiative Kontakt bekommen, weil ich mal über diese Umwandlung oder die versuchte Umwandlung einer Bekenntnisgrundschule hier in Köln-Buchsdorf, in Bonn-Buchsdorf, Entschuldigung, berichtet habe. So, jetzt stelle ich mal kurz vor, erstmal, wer hier oben auf dem, der hier auf dem Podium sitzt. Neben mir sitzt Sigrid Behr. Sie ist die bildungspolitische und die hier steht auch kirchenpolitische Sprecherin.
Das ist in dieser Legislatur nicht mehr.
Nicht mehr.
Mhm. Aber ich bin Kirchenleitungsmitglied der Evangelischen Landeskirche von Westfalen, damit die Information gesamt da ist.
Okay, gut. Also Frau Behr sitzt hier für die Grünen, also für eine der Regierungsparteien. Auf der anderen Seite, wir haben uns gar nicht bekannt gemacht, wir sind völlig untergegangen, aber das ist natürlich der, deswegen weiß ich das auch, der Herr Herbers, der Pirat in dieser Runde. Und Sie sind aber nicht nur Pirat, sondern auch Theologe.
Theologe und Pfarrer.
Und Pfarrer. Mhm. Und sitzen für die Piratenpartei im
Mandatsbus.
Sie sitzen nicht im Landtag. Ah ja. Mhm. Gut und nein, das ist natürlich auch gut, wenn jemand von der Basis hier mit dabei ist. Dann sitzt dort neben Herr Robert Buchholz. Herr Buchholz ist katholischer Schulreferent für Bonn-Euskirchen, für das Erzbistum Köln verwaltet er diesen Sprengel sozusagen. Dann haben wir Herrn Reinhard Pauschert, er ist Kirchenrat und das Podium ist so lang, dass ich es nicht richtig übersehe. Also ganz außen sitzt Herr Pauschert, der die evangelische Kirche hier vertritt und dazwischen sitzt Herr Dr. Karos, er ist Rechtsanwalt von der Kanzlei Birnbaum in Köln, die sich mit Bildungsfragen von der Vertretung von Menschen, die deren Promotion irgendwie angezweifelt wird, bis hin eben zu solchen Fragen beschäftigt. So, jetzt gehen wir noch zur anderen Seite rüber. Herr Klaus Kaiser ist jetzt stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion und ist aber auch schon seit einiger Zeit der bildungspolitische Sprecher. Achso, jetzt sind Sie da gar nicht mehr, aber dann kennen Sie sich immerhin noch gut aus in der Sache. Und, ja, mein Gott, wenn man sich nicht vorher erkundigt, jetzt bin ich ja bei Frau Hendricks ganz vorsichtig. Sie waren ja auch mal bildungspolitisch Sprecher. Sind das jetzt wieder? Super, dann haben wir das ja richtig. So. Und Frau Yvonne Giebauer ist auch für die FDP die bildungspolitische Sprecherin. So, dann haben wir das ja alles geklärt. Ich will jetzt gar nicht, was ich hier eigentlich alles vorbereitet habe, nochmal über das ganze Problem Gemeinschaftsgrundschulen und Bekenntnisschulen einzuführen. Ich denke mal, das wird sowieso im Laufe der Diskussion passieren. Das ist ja für einen Außenstehenden gar nicht so einfach zu begreifen, dass wir hier diese Doppelstruktur haben, dass es sich ja bei beiden Schulen um öffentliche, um staatlich finanzierte Schulen handelt und nicht wie in anderen Bundesländern, wo dann die kirchlichen, die katholischen und evangelischen Schulen eben Schulen in kirchlicher Trägerschaft sind. Also das wird vielleicht noch im Rahmen dieser Diskussion klar. Die Initiative hat das jetzt in drei Blöcke unterteilt und ich habe mir gedacht, wenn wir nach jedem Vortrag von der Initiative alle hier zu Wort kommen ließen, dann würden Sie überhaupt nicht mehr zu Wort kommen. Deswegen werde ich das so machen, dass nach jedem Block, der von der Initiative vorgetragen wird, jeweils ein Vertreter der Regierungsparteien, der Oppositionsparteien und der Kirchen und bei Bedarf eben auch Herr Dr. Karaus gefragt wird. Das Publikum kann sich natürlich an der Diskussion, die dann folgt, beteiligen, aber während der gesamten Zeit können Sie Fragen aufschreiben. Da sitzen an der Seite Kolleginnen und Kollegen von der Initiative, die das dann aufnehmen und die dann versuchen, das irgendwie auch zu kompilieren, also für die Menschen, die das lieber auch schriftlich einreichen und ich weiß auch nicht, wie viel Zeit dann wirklich lang wird, dass alle irgendwas sagen können. Jeder, der hier etwas einreicht, der sollte auch seine E-Mail-Adresse aufschreiben, dann bekommt er auch hinterher die Informationen, die er braucht. Im ersten Block wird Frau Birgit Sienhoff über die Probleme berichten, die bei der Anmeldung und bei der Aufnahme in eine Grundschule entstehen. Frau Sienhoff.
Danke, Herr Heinemann. Ich möchte Sie auch nochmal herzlich begrüßen und Ihnen eine kleine Einführung in die Thematik aus unserer Sicht geben und Sie dazu bitten, sich folgende Situation vorzustellen. Stellen Sie sich im Jahre 2009 eine Familie mit drei Kindern vor. Zwei Kinder sind bereits in die direkt gegenüberliegende Grundschule gegangen und jetzt will die Familie das dritte Kind anmelden. Die Familie ist evangelisch. Plötzlich erfährt die Familie, dass es tatsächlich Probleme geben soll, kann das nicht verstehen und der Grund ist, es gibt eine neue Verwaltungsvorschrift, die in diesem Schuljahr in Kraft tritt und die Anmeldekriterien neu ordnet. Und am Bekenntnisgrundschulen besagt das, dass nun das Bekenntnis vor allen anderen Kriterien stehen wird. Die Familie ist erst natürlich ein bisschen irritiert und erkundigt sich weiter, stellt fest, dass andere Nachbarskinder dasselbe Problem bekommen könnten. Und zwar, sobald ein Anmeldeüberhang da ist, wird also ein katholisches Kind vorgezogen vor den andersgläubigen Kindern, wenn es eine katholische Bekenntnisgrundschule ist, wie das in diesem Fall der Fall ist. Die besondere Problematik dabei war, dass in diesem Jahr auch die Schulbezirksgrenzen gefallen sind. Das bedeutet, wie Sie sicherlich wissen, dass die Eltern nun die Schule selbstständig aussuchen dürfen. Sie sind nicht mehr an ihren Schulbezirk gebunden gewesen. Also konnte die Familie sich aussuchen, sie hatte eine beliebte Grundschule, dass es womöglich zu einem Anmeldeüberhang kommen würde. Sie hat weiter recherchiert und festgestellt, dass der Zusatz katholisch oder evangelisch gar nicht bedeutet, also evangelische Grundschule oder katholische Grundschule, gar nicht bedeutet, dass diese Schule dann auch in kirchlicher Trägerschaft ist, sondern dass diese Schulen hundertprozentig öffentlich finanziert sind, also von jedem Steuerzahler bezahlt werden. Das wissen viele nicht. Weiterhin stellte sie fest, zu ihrer Erstaunen, dass, und das denke ich ist auch für viele von Ihnen neu, Bekenntnisgrundschulen gibt es nur noch in Nordrhein-Westfalen. Es gibt in Teilen Niedersachsen noch welche, aber wir sind die Hauptvertreter, also wir sind die einzigen Vertreter fast noch. In ganz Deutschland sind diese abgeschafft, in Bayern 1968. Dies zur Information und weiterhin auch noch möchte ich Ihnen mitteilen, dass tatsächlich von den vielen Grundschulen, die es gibt, ein Drittel Bekenntnisgrundschulen sind. Dort wiederum, dies nur zur Statistik, sind rund 90% katholisch. Der Rest verteilt sich auf die anderen Konfessionen. All diese Erkenntnisse führten dazu, dass wir uns gegründet haben, die Initiative Kurze Beine, kurze Wege. Der Name soll für sich sprechen und das, denke ich, tut er auch. Kleine Kinder sollten in unserem Land wohnortnah mit ihren Kindergartenfreunden zur Schule gehen können, ganz egal welcher Religion sie angehören. Zu unserer Initiative gehören Bürger verschiedenster Konfessionen, verschiedenster politischer Ausrichtung, aus allen möglichen Teilen von Nordrhein-Westfalen, natürlich konzentriert auf Bonn. Hier möchte ich besonders erwähnen auch unsere Buschdorfer Mitglieder, die ein ganz anderes Problem vor ihrer Haustür hatten, was natürlich eng zusammenhängt. Sie haben eine Stadtteilschule, wenn man so will, eine Gemeindeschule, die bis 2009 auch alle Kinder versorgt hat. Durch die neue Verwaltungsvorschrift kam es in diesem Bezirk dazu, dass tatsächlich Kinder aus der eigenen Gemeinde abgelehnt worden sind, weil sie an der katholischen Grundschule nun nicht mehr Aufnahme fanden, denn es gab einen Anmeldeüberhang und es wurden mehrere Kinder aus weiter weg, also weiter entfernten Orten, diesen Kindern aus der Buschdorfer Gemeinde dann vorgezogen. Die Schulleitung konnte auch nicht anders handeln. Die Verwaltungsvorschrift besagt dies. Ja, ich persönlich muss dazu sagen, dass ich diese Regelungen mit, also ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass die Buschdorfer versucht haben, ganz initiativ zu werden und hier eine Umwandlung vorzunehmen. Das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt hohe gesetzliche Hürden und sie sind zweimal ganz knapp an den hohen Quoren, die dann zu erfüllen sind, gescheitert. Das wird für Eltern, ist das nach wie vor eine riesige Besorgnis, auch andernorts, wenn es nicht möglich ist, gut eine Grundschule umzuwandeln in eine Gemeinschaftsschule, wenn dies noch dazu die einzige vor Ort ist. Ja, also ich kann dazu nur persönlich sagen, dass ich das aus meinem demokratischen und christlichen Grundverständnis her eigentlich nicht übereinkriege, diese Regelungen, weil ich mir nicht eigentlich finde, ich, dass Kinder wohnortnah, also zur nächsten Grundschule geschult werden müssten, also dass sie wirklich zur nächstgelegenen Grundschule gehen können müssen und dass das Bekenntnis wirklich keine Rolle spielen sollte. Ich finde, das geht nicht überein mit dem Integrationsgedanken, den wir doch alle so wichtig finden. Wir haben ganz viele Initiativen gezeigt, wie der Name schon sagt. Wir haben uns an viele politische Amtsträger gewandt. Wir haben eine ganz gute Homepage, die unser Max Ehlers hervorragend aufgebaut hat. Und da haben wir viele Kontakte geknüpft. Viele Betroffene sind auf uns zugekommen. Und wir sind insbesondere auch an den Bonner Rat 2010 herangetreten. Und den Bonner Rat haben wir, das sage ich jetzt einfach mal so selbstbewusst, in Windeseile überzeugen können, und zwar fraktionsübergreifend, weil eine Mutter einfach das Beispiel gebracht hat von ihrer Tochter, die von ihrem Kinderzimmerfenster aus immer die Grundschule gesehen hat und wusste, na klar, da gehe ich hin. Und als sie dann in die Schule gehen sollte, wurde sie abgelehnt, weil sie ungetauft war. Konnte das überhaupt nicht verstehen. Für ein Kind ist das unbegreiflich. Die Mutter hat erzählt, wie untröstlich dieses Kind war. Alle anderen Freundinnen durften gehen. Und das führte wirklich letztendlich dazu, dass diese Familie aus der Gemeinde weggezogen ist. Die haben so versucht, diesen Schulplatz noch zu bekommen und fühlten sich einfach auch nicht mehr aufgenommen, wenn man so will. Die Bonner Ratsmitglieder, ich sage das jetzt auch einfach mal so ein bisschen selbstbewusst, haben, glaube ich, durch unsere Anfrage erst so richtig Notiz von der Tragweite dieser Verwaltungsregelung bekommen und haben sich erst dann so richtig damit beschäftigt und waren eben direkt auf unserer Seite, haben eine Petition an die Landesregierung auf den Weg gebracht. Und man muss natürlich dazu sagen, Bonn ist UNO-Stadt. Die ist dem Gedanken des internationalen Austauschs verpflichtet. Also das war insofern eine sehr gute Sache, dass sie da Petitionen auf den Weg gebracht haben, die leider, das muss ich hier sagen, keine nennenswerten Ergebnisse gebracht hat. So, um langsam zum Schluss zu kommen, ich möchte Ihnen einfach sagen, dass wir uns weiterhin sehr an diesem Anliegen verpflichtet sehen. Es gibt, wir hatten 2009 eine CDU-geführte Regierung, jetzt haben wir eine SPD-Grünen-geführte Regierung. Wir haben Hoffnung, dass sich etwas verbessert. Wir bleiben dran. Wir werden Ihnen heute Beispiele noch nennen, die Ihnen andere Aspekte beleuchten werden. Kinder, Eltern und Lehrer werden durch diese Regelungen vor den Kopf gestoßen. und wir haben Forderungen aufgestellt, natürlich, das müssen wir als Initiative, die wir Ihnen heute vorstellen, und eine ganz zentrale Forderung werde ich Ihnen jetzt, so sage ich einfach mal, als Impuls mit in die Diskussion geben, die da lautet: Öffentlich heißt offen für alle. Das Aufnahmerecht von Kindern an der nächstgelegenen öffentlichen Grundschule muss unabhängig von Bekenntnis, Glaube und Herkunft gelten. Und ich danke Ihnen sehr, dass hier so viele kompetente Gäste sind. Auch nochmal vielen Dank an die Stadtschulpflegschaft und freue mich auf eine interessante Diskussion.
Ja, vielen Dank, Frau Seenhoff. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal klären, wie ist eigentlich genau die Rechtslage in dieser Frage. Da hat sich ja auch durch die neue Regierung etwas geändert. Da wurden ja erstmal Schulbezirke abgeschafft. Jetzt gibt es wieder eine neue Regelung. Und mit der Abschaffung der Schulbezirke wurde ja diese Regelung auch eingeführt, dass eben die die Kinder des eigenen Bekenntnisses prioritär zu behandeln sind. Hat sich da eigentlich irgendetwas geändert? Ich meine, jetzt gibt es ja auch nicht mehr die alten Schulbezirke, das heißt jetzt, glaube ich, Schuleinzugsbereiche. Und welchen Anspruch hat man jetzt eigentlich auf seine nächstgelegene Grundschule, Herr Dr. Chaos?
Ja, meine Damen und Herren, erstmal auch von mir ganz freue mich, dass ich heute hier sein kann. Zunächst ist ja mal weggefallen, die sogenannte zuständige Grundschule. Das heißt, jeder hat zunächst die freie die freie Schulwahl. Man wollte ja auch gerade schärfen das Profil der einzelnen Schulen. Man wollte den Schulen die Chance geben, in den Wettbewerb zu treten und jedem Eltern die Möglichkeit geben, seine Schule, die Schule für sein Kind auszuwählen. Das ist die Theorie. Die Praxis ist natürlich, dass man neben dem Profil auch schaut, dass man wohnortnah untergebracht wird. Der Schulleiter entscheidet über die Aufnahme. Der Schulleiter hat zunächst mal keine Probleme, soweit er weniger Anmeldungen hat, als ihm von der Kapazität her zugewiesen sind vom Schulträger. Also das hat ja was mit Eingangsklassen zu tun und der Zügigkeitsbeschlüsse des Schulträgers. Jetzt sind wir im Rheinland zum Glück noch in der guten Situation, dass wir auch in den Grundschulen noch Überkapazität, also sprich mehr Bewerbungen, mehr Anmeldungen haben, als Kapazitäten vorhanden sind. In anderen Bereichen Deutschlands fängt man bereits an, Schulen zu schließen, aufzulösen. Da wird der rote Teppich den Schüler ausgerollt. Hier sind wir in der Tat noch so, und das fordert natürlich dann auch den Schulleiter, wenn er mehr Anmeldungen hat, als er Plätze im Schulplätze belegen kann, dass er Auswahl treffen muss. Im Rahmen der Auswahlentscheidung gibt ihm zunächst mal das Schulgesetz bzw. die dafür zuständige Ausbildungsordnung für die Grundschulen einen Handlungsrahmen vor, der da eben vorsieht, Wohnortnähe, Geschwisterkind sind 5 Kriterien insgesamt, die er zu beachten hat. Innerhalb diesem Rahmen er sich auch dann die Entscheidung treffen kann. Was jetzt hier mehrfach angesprochen wurde, ist eine sogenannte Verwaltungsvorschrift für Bekenntnisschulen, die da sagt, wenn er Leiter einer Bekenntnisschule ist und die Auswahl treffen muss, weil eben mehr Anmeldungen als Kinder da, als Plätze da sind, dann muss an der Bekenntnisschule vorrangig Schüler des Bekenntnisses auswählen, die eben dem Bekenntnis der Schule entsprechen. Da hat es Rechtsstreitigkeiten auch zu gegeben. Zur Frage, ist diese Verwaltungsvorschrift überhaupt wirksam? Es gibt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, die da sagt, dass man, das hat das jetzt mit der Hierarchie, also ich will jetzt keinen rechtstheoretischen Vortrag hier halten, aber vielleicht ganz kurz, zunächst gilt vorhin immer das Gesetz, Verwaltungsvorschriften dienen eigentlich nur dazu, etwas Hilfestellung zu geben der Verwaltung, soweit der Schulleiter ist dann auch Teil der Verwaltung, Hilfestellung zu geben bei der Auslegung eines Gesetzes. Wenn das Gesetz aber nicht auslegungsfähig ist, weil es bereits umfassend, nämlich genau exakt sagt, welche Punkte in der Auswahlentscheidung des Schulleiters liegen, dann darf die Verwaltungsvorschrift quasi nicht darüber hinaus noch weitere Punkte ansprechen. Sodass das Verwaltungsgericht Düsseldorf dann auch sehr deutlich gesagt hat, dass ein Kriterium, ein Auswahlkriterium zu sagen, ich nehme jetzt nur noch Kinder des Bekenntnisses, unzulässig ist, sprich hat die Verwaltungsvorschrift für ungültig erklärt. Es ist dann leider in der nächsten Instanz im OVG letztlich für aufgehoben worden, die Entscheidung. Aber es zeigt, dass hier durchaus, ich bin nach wie vor der Auffassung, dass die Entscheidung eigentlich richtig war. Weil in der Tat, wenn man dem Schulleiter Vorgaben gibt und dort nicht drinsteht, dass er nach Bekenntnis auswählen darf, dann kann eine Verwaltungsvorschrift, die nachrangig ist, ihm da auch nicht mehr.
Herr Karos, also Sie würden sagen, es lohnt sich noch mal bei Ihnen nachzufragen und mit Ihnen zu klagen, ja?
Das ist der Werbeblock,
ja. Ja, okay. Gut. Das Problem ließe sich natürlich recht einfach lösen, wenn man es eben sozusagen auf gesetzlichem Wege oder eben auf Verordnungswege lösen würde. Und dazu hätte ja die Regierung die Möglichkeit, eine Regierung, die ja mit der Parole kurze Beine, kurze Wege auch die Grundschulen verkleinern möchte und auch kleinere Einzugsbereiche schaffen will. Frau Beer, wann gehen Sie da dran?
Ja, also von mir aus herzlichen Dank für die Einladung, einen schönen guten Abend. Sie haben ja in Ihrer Einführung schon einige Probleme aufgelistet, die wir in der Tat im gesamten Nordrhein-Westfalen haben. Was allerdings nicht benannt worden ist, und das macht es etwas komplexer, und ich habe mich gewundert, dass das OVG-Urteil so ausgefallen ist, dass die Bekenntnisschulen, also das heißt die Schulen mit Bekenntnisprofil, damit wir eben die Unterscheidung treffen zu den Schulen in freier Trägerschaft, das ist ja etwas anderes, Sie haben darauf hingewiesen, dass die in der Landesverfassung verankert sind. Und dadurch ist eine besondere Ableitung da und diese Verankerung in der Verfassung braucht dann auch eine entsprechende Mehrheit, wenn man sie dann verändern würde. Das ist die eine Geschichte. Das andere ist aber natürlich die Frage, wie ist es im Schulgesetz verankert und wie sind die Regelungen da? Und wir sind in der Tat mit den Kirchen darüber im Gespräch, weil es nach meiner Auffassung, ja, es ist wichtig aus unserer Sicht, dass wir diesen Prozess problembewusst gemeinsam gestalten. Es kann nicht sein, dass an der Frage einer konfessionellen Zugehörigkeit Segregation entsteht, aus unserer Sicht. Es kann nicht sein, dass dadurch gesellschaftliche Spaltung gefördert wird und man kann es ja in der Tat, eine ganz unterschiedliche Praxis in Nordrhein-Westfalen, man kann ja durchaus auch von Schulen mit Bekenntnisprofil sich die Praxis abschauen, die sagen, wir nehmen die Kinder genauso auf, wie sie in der sozialen Zusammensetzung im Stadtteil vorkommen. Es gibt Schulen, die das ausdrücklich für sich so formulieren. Und in der Tat sind die Hürden für eine Umwandlung sehr hoch, im Augenblick im Grundschulbereich bei einem Zweidrittelquorum, während das im Bereich der Sekundarstufe 1 bei einem Eindrittel liegt. Und darüber muss man sicherlich nachdenken, wenn die Frage der Verfassung so weiter besteht. Das nächste ist ein Punkt, den Sie auch genannt haben, das ist die Schulleitungsfrage. Die damit
da kommen wir doch.
Okay, dann machen wir das gleich. Aber ich will nur sagen, dass in dem Gespräch, was wir von den Fraktionsspitzen mit dem katholischen und dem evangelischen Büro geführt haben, eine sehr große Offenheit und Problembewusstsein für die Lage da ist. Und es liegt uns sehr daran, das auch gemeinsam miteinander zu diskutieren und die Wege zu gehen, damit es ein mögliches Einvernehmen auch in der Frage der Instrumente dann miteinander gibt. Und dass dieses nicht auf die lange Bank geschoben werden kann, weil viele Eltern in den Bezirken vor der Frage stehen, ist klar. Denn wir haben auch die Lage in der Landesverfassung, dass die Gemeinschaftsschule ausdrücklich beschrieben wird als Schule, die in christlicher Tradition und Offenheit für alle Bekenntnisse erzieht. Das heißt, auch da ist ein Angebot, was die entsprechende Offenheit bereithält. Und Sie haben auch darauf hingewiesen, dass Umwandlungsprozesse wie in Köln ja allerorten von Eltern auch miteinander diskutiert werden.
Okay, also Sie wollen das ändern, aber im Einvernehmen mit den Kirchen. Jetzt hoffe ich ja nochmal jemanden zu treffen hier auf dem Podium, der diese Regelung verteidigt. Und da haben wir meine Hoffnung gesenkt. Gut auf Ihnen, Herr Buchholz.
Ja, sehr verehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite aus noch einen guten Abend. Ich freue mich, dass ich heute Abend eingeladen worden bin. Sage natürlich, dass ich nicht ganz allein auf diesem Podium bin und hoffe es auch im Laufe des Abends nicht zu bleiben. Das war jetzt wahnsinnig viel, weil das sind jetzt schon im Grunde fast eine halbe Stunde ist geredet worden und ich kann natürlich jetzt nur einige Dinge dabei herausgreifen. Zunächst einmal ist eines, glaube ich, ganz wichtig. Es muss bei allen Fragen der Schulpolitik, und das muss es eigentlich schon immer, letztlich um die Kinder gehen. Es geht um die Erziehung der Kinder und die stehen im Mittelpunkt all unseres Denkens und Handelns. Es gibt aber, lassen Sie mich jetzt auf diesen Punkt mal ein bisschen fokussieren, ich kann leider nicht auf alle die einzelnen Fragen oder auch Äußerungen hier antworten. Es geht, glaube ich, letztlich um ein Grundproblem, das man einmal ganz kühl und auch demokratisch fair hier hinstellen muss. Und ich hoffe, Sie geben mir die Gelegenheit dazu. Wir haben einerseits die Position einer Gemeinschaftsgrundschule für alle, eine Stadtteilschule, eine Dorfschule, die quasi alle Kinder bündelt, wie sie drumherum wohnen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die Frage, ob in der Ausgestaltung des Schulsystems, so wie es auch die Landesverfassung vorsieht und wie es letztlich auch in den Gesetzen, die dem zugrunde liegen, dann auch abgebildet wird, nicht die Möglichkeit gibt, dass zum Beispiel Eltern auch einwirken auf die Ausgestaltung dieser Schulen, zum Beispiel durch Bekenntnis- oder Weltanschauungsschulen. Das ist die Frage des Systems. Wollen wir eine Gemeinschaftsgrundschule, die sich dann auch aber nur auf den kleinsten Nenner letztlich einigen kann? Oder sagen wir, das Erziehungsrecht der Eltern geht so weit, dass sie sagen können, wir wollen auch Schulen haben, in denen Kinder nach einem bestimmten Bekenntnis, und das könnten viele sein, ja, denn da sind alle im Grunde aufgerufen, daran teilzunehmen, ob wir eine solche Erziehung im Bekenntnis dann wollen.
Aber Herr Buchert, auch die katholischen Grundschulen nehmen ja nicht nur Katholiken auf.
Nein, es gibt, die Regeln sind ganz klar, eine Bekenntnisschule kann besucht werden von Kindern dieses Bekenntnisses oder von Kindern, deren Eltern, das ist es ja meistens in der Grundschule, weil die Kinder für eigene Entscheidungen da ja in der Religionsmündigkeit noch zu klein sind, wo die Eltern die Erziehung in diesem Bekenntnis ausdrücklich wünschen. Das sind die beiden Punkte. Und ich glaube, ich gehe nochmal auf den ersten Beitrag von Ihnen zurück, Sie haben einen Einzelfall geschildert. Es ist so, dass wir in Bonn 51 Grundschulen haben, von denen sind 18 katholische Grundschulen, 2 evangelische Grundschulen und dann gibt es noch 2 Freiträger und die anderen sind Gemeinschaftsgrundschulen. Das heißt, wir haben eine riesige Anzahl von Gemeinschaftsgrundschulen hier in Bonn. Die Schuldichte hier in Bonn beträgt 36,1 Schulen auf 100 Quadratkilometer. 36,1. Bonn hat also die 130, 140 Quadratkilometer, sind 36 Schulen pro 100 Quadratkilometer. Im Rhein-Sieg-Kreis haben wir eine Schuldichte von 8,9 und im Kreis Euskirchen haben wir eine Schuldichte von 3,4, das heißt ein Zehntel von denen. Das bedeutet, dass im Großen und Ganzen, man möge mich jetzt mit einzelnen Straßenzügen da korrigieren, da müsste dann natürlich auch der Schulträger hin und müsste da entsprechende Möglichkeiten schaffen, aber im Normalfall ist eine Gemeinschaftsgrundschule für jedes Kind zumutbar erreichbar. Das ist so. Ob Sie das in Bonn hören wollen, natürlich sage ich, will ich Bonn nicht mit Euskirchen vergleichen. Jemand, der aufs Land zieht, der kalkuliert ein, dass er vielleicht sein Kind ein bisschen weiterfahren muss. Jemand, der in der Innenstadt wohnt oder der in der großen Stadt wohnt, der erwartet da mehr und erwartet mehr zurecht. Ganz klar. Ich selbst bin Vater von 3 Kindern, wohne in Siebengebirge und habe meine Kinder wirklich oft und lange genug durch die Gegend gefahren. Also ich weiß auch, wovon ich spreche. So, wir haben aber in Bonn die Situation, dass die Grundschuldichte immens hoch ist und dass deshalb Kinder, die jetzt den Besuch einer katholischen Schule oder auch einer evangelischen Schule, haben wir 2 EGS hier in Bonn, nicht wünschen, eine Gemeinschaftsgrundschule besuchen können. Das ist dann vielleicht nicht Schule um die Ecke. Das ist richtig. Aber das Schulgesetz sagt auch nicht, jedes Kind hat Anrecht auf Aufnahme an die nächste Grundschule, sondern der Satz geht weiter. Und das wird auch in den Unterlagen des Vereins Kurze Nägel, Kurze Beine unterschlagen. Ja, es steht nicht drin. nämlich hat das Anrecht auf Besuch der nächstgelegenen Grundschule der entsprechenden Schulart. Und dann kommt sogar noch ein Zusatz im Rahmen der vom Schulträger festgesetzten Aufnahmekapazitäten. Das bedeutet, nach dem Wegfall der Schulbezirksgrenzen könnte es sogar sein, dass auch eine GGS einen Überhang hat, den sie nicht mehr bedienen kann. Das ist nicht ein Problem von kirchlichen Schulen. Aber man muss auch sagen, dass Fälle, in denen Kinder nicht aufgenommen werden können, das hat der Chaos gerade nochmal gesagt, wirklich eher die Ausnahme sind. Das waren, ich glaube, im letzten Jahr war es gar kein Kind in Bonn. Die Fälle in Buschdorf liegen jetzt, glaube ich, schon 2 Jahre zurück. Das sind wichtige Fälle. Es geht um das einzelne Kind und die Familien, denen muss geholfen werden, da muss es vernünftige Lösungen geben. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass in der großen Fläche der Stadt Bonn im absoluten Normalfall, und der liegt wahrscheinlich über 99% unterm Strich, jedes Kind die Schule besuchen kann, die es besuchen möchte. Jetzt können Sie natürlich sagen, gut, eine KGS für katholische Kinder, für Kinder, deren Eltern diese Erziehung wünschen. Gut, das setzen wir voraus und das ist auch, Frau Bär, das, was eben eine KGS mehr bieten kann als eine Gemeinschaftsgrundschule. Sie haben völlig recht, eine Gemeinschaftsgrundschule erzieht auch auf dem Boden der christlichen Werte, auf dem Boden einer durchaus auch christlich geprägten Gesellschaft. Das steht ja auch so in der Landesverfassung drin. Aber eine KGS tut mehr. Eine KGS ist ausgerichtet am... Eine KGS, und so steht es im Schulgesetz, auch wenn Sie das direkt hören möchten, mag ja sein. Da ist deutlich gesagt, dass dieses Bekenntnis nicht nur den Religionsunterricht betrifft, sondern dass dieses Bekenntnis das gesamte Schulleben prägen soll. Und auch den Unterricht in anderen Fächern.
Okay, dazu kommen wir dann hinterher auch nochmal, da wird ein Blog ja auch genau zu dieser Frage noch sein. Aber wir wollen jetzt ja auch noch einen Vertreter der Oppositionspartei zu Wort kommen lassen. Wir haben die drei hier, aber im Grunde ist es eine Oppositionspartei, von der man am ehesten erwarten kann, dass sie die alte Regelung verteidigt und sich an die Seite der Kirche stellt. Oder, Herr Kaiser, sind Sie auch damit einverstanden, dass man eine Verwaltungsordnung so ändert, dass eben auch es möglich ist, wohnortnah die Kinder unterzubringen? Das macht die FDP. Das würde mich wundern. Ja. Aber
war
gut, ich sage nicht zu
effektiv. Ja, meine Damen und Herren, auch ich freue mich, dass Sie heute am Bier sein darf. Ich bin auch voller Erwartungen, was ich selber noch dazu lernen kann an Argumenten. Und ich bin auch schon beeindruckt von dem ersten Beitrag. Aber natürlich stehe ich als CDU-Vertreter und auch persönlich hinter den Bekenntnisschulen in Nordrhein-Westfalen. Und ich denke, einen Fakt muss man erstmal sagen. Ich kenne sehr, sehr viele, sehr, sehr positive Resonanz über die Arbeit, die katholische Bekenntnisschulen vor Ort machen. Und das dürfen wir uns dann auch nicht schlecht reden lassen. Ich komme aus einer Gegend im Westfälischen und ich kenne die Probleme, die hier geschildert worden sind, bei mir nicht. Weil die einfach... Man sagt ja, die Rheinländer sind die Pragmatiker, aber bei uns werden solche Sachen gelöst. Also der Fall, den Sie geschildert haben, dass 2 Kinder evangelisch sind, aufgrund eines Erlasses nicht an die katholische Schule gehören, kann ich mir bei uns nicht vorstellen, dass der geregelt war. Die andere Frage ist aber, kann man ja sagen, Sie haben ja jetzt nicht den Ansatz zu sagen, wir wollen jetzt über Einzelfälle reden, ich glaube, das ist nicht richtig. Die Idee der Bekenntnisschule geht ja zurück auf Kulturkampf und ist deshalb von der Landesverfassung entsprechend deutlich gemacht worden. Und ich glaube, dass es auch heute noch richtig ist. Die Frage, Herr Heinemann, ist natürlich, was hat die schwarz-gelbe Koalition von 2005 bis 2010 gemacht? Von daher gibt es einmal die lange Linie Richtung Bekenntnisschule. Wir haben aber 2005 bis 2010 eine andere Idee gehabt zum Besuch von Grundschulen. Nämlich, es ging zusammen, dass man sagt, wir lösen Schuleinzugsbezirke aus, um Eltern Wahlfreiheit zu geben. Und diese Wahlfreiheit wird von etwa 10% der Eltern wahrgenommen, die nämlich nicht ihre Prämisse teilen. Denn nämlich zur nächstgelegenen örtlichen Schule zu gehen, sondern die aus verschiedensten Gründen bewusst eine andere Schule anwählen. Und vor diesem Hintergrund war natürlich es so, dass man gesagt hat, dass es nicht zu Verwerfungen kommt, müssen Kriterien, Aufnahmekriterien für auch die katholischen Bekenntnisschulen festgelegt werden. Das war also der Hintergrund für die Regelung, die muss aus dem systemischen Zusammenhang erläutert werden. Das kann man ja teilen oder nicht teilen. Nur der Hintergrund ist, für 10% der Eltern ist der Wunsch, nicht eine Zwangsschule zugewiesen zu bekommen, in Erfüllung gegangen. Und die meisten Kommunen, Rot-Grün hat das ja wieder abgeschafft, und die große Überraschung, die für uns als Opposition nicht so überraschend war, die meisten Kommunen haben die Schuleinzugsbezirke nicht wieder eingeführt. Und die wissen genau warum. Weil nämlich Eltern auch Gründe haben, vielleicht nicht die nächstgelegene Schule anzuwählen. Ich komme im ländlichen Bereich, da sind manche Eltern, die in einem Dorf wohnen, wo beide Eltern in der nächstgelegenen Stadt berufstätig sind, die sagen, es ist für mich viel, viel sinnvoller, wir nehmen die Kinder morgens mit zur Schule. Also insoweit gibt es nicht nur den Wunsch von allen Grundschuleltern, zur nächstgelegenen Schule zu gehen. Ich glaube, dass... Vorher war das möglich, indem der Wohnort der Oma genommen wurde. Da gab es also genug Umgehungstatbestände, dann hat es der Schulträger gemacht. Jetzt war es dann eben ohne Antrag möglich. Das heißt, es ist ja ein anderes System, wo deutlich wird, dass da durchaus ein Bedarf da ist. Man kann als Initiative natürlich fordern und sagen, wir möchten es anders regeln. Das ist ja vollkommen legitim. Hier ging es erstmal nur darum, das zu regeln. Der zweite Punkt ist, ich glaube, dadurch, dass Bekenntnisschulen in der Regel mit Gemeinden, mit Pfarrgemeinden, mit christlichen Gemeinden eng verbandelt sind, haben sie eine besonders enge Verwurzelung in ihren Wohnquartieren. Und das wirkt sich positiv in jeder Hinsicht aus. Das führt nämlich dazu, warum bei vielen katholischen oder evangelischen Bekenntnisschulen Anmeldeüberhänge da sind. Weil diese Schulen ein total gutes Image haben. Und deshalb ist es... Aber ich glaube, da müsste Herr Buchholzberger zu reden. Ich bin jetzt nicht der Vertreter der Kirche, aber was ich zumindest davon weiß, ist die Ausländerquote auch bei den katholischen Bekenntnisschulen ausreichend hoch und vergleichbar mit den anderen. Wenn man ausreichend hoch, sage ich, wenn man Vielfalt als Chance sieht, macht es Sinn.
Okay, das ist natürlich noch, sag mal, das ist noch ein anderes, eigentlich ganz wichtiges Thema, ne, was diese Frage der Schuleinzugsbezirke betrifft, ne, ist das sinnvoll, dass man Schuleinzugsbezirke hat oder nicht. Aber im Kurse der Zeit sind schon sozusagen über die Zeit dieses Blocks. Wir wollen jetzt sozusagen erstmal in den zweiten Block einsteigen. Da geht es darum, die Lehrkräfte an Bekenntnisschulen. Das ist eben auch die Auswahl der Lehrkräfte an Bekenntnisschulen an die Konfession gebunden ist. Und das führt ja nun auch dazu, dass viele Schulen Schwierigkeiten haben, ihr Personal, vor allem ihr Leitungspersonal zu rekrutieren. Bitte schön, Herr Illers von der Initiative.
Exakt. An Grundschulen in Nordrhein-Westfalen sind zahlreiche Schulleitungsstellen unbesetzt. Oft gibt es zwar Lehrkräfte, die bereit sind, die Stelle als Schulleiterin oder als stellvertretender Schulleiter zu übernehmen. Dies ist jedoch nicht möglich, weil sie nicht katholisch sind. Gleiches gilt umgekehrt genauso an evangelischen Grundschulen. Funktionsstellen an Bekenntnisschulen dürfen qua Gesetz nicht mit Lehrkräften besetzt werden, die nicht dem Schulbekenntnis angehören. Eine evangelische Lehrerin schrieb in einer Petition an den Landtag, In erreichbarer Nähe zu meinem Wohnort befinden sich 9 Grundschulen. 8 davon sind katholische Bekenntnisschulen. Jahrelang durften sie anstandslos eine katholische Grundschule kommissarisch leiten. Mit der katholischen Kirchengemeinde arbeitete sie bestens zusammen. Als sie sich auf die Schulleiterstelle bewarb, wurde ihre Bewerbung von der Bezirksregierung umgehend abgelehnt. Der zuständige katholische Schulrat meinte dazu, ein katholischer Bewerber mit Zweierprädikat hat Vorrang vor einem evangelischen Einsatz. Tatsächlich gilt sogar, eine bekenntnisfremde Lehrkraft hat unabhängig von ihrer Qualifikation und ihrem Ansehen unter Kollegium und der Elternschaft keinerlei Chance auf die Leitungsposition einer Bekenntnisschule. Die oben erwähnte Lehrerin zog daraus den Schluss, mir bleibt also nur der Wechsel in ein anderes Bundesland oder der Übertritt zum katholischen Glauben, wenn ich im staatlichen Schulsystem aufsteigen möchte. Nicht zuletzt aufgrund ihres jahrelangen engagierten Einsatzes in der katholischen Kirchengemeinde fühlt sie sich ausgenutzt und diskriminiert und erlitt einen Burnout. Für die allermeisten Eltern ist das nicht nachvollziehbar. Sie wünschen sich qualifizierten Unterricht und wollen sich darauf verlassen, dass es zu möglichst wenig Unterrichtsausfall kommt. Immer wieder werden Bekenntnisschulen daher durch ein Abstimmungsverfahren von Eltern in Gemeinschaftsgrundschulen umgewandelt. Für diese Eltern ist das Bekenntnis offenbar nachrangig. In diesem Jahr wurden zum Beispiel allein in Köln 2 katholische Bekenntnisgrundschulen in Gemeinschaftsgrundschulen umgewandelt. Genau aus diesem Grund. Aber nicht nur Leitungen sind betroffen. Eine Lehrerin schrieb uns Anfang 2011, die Initiative spricht mir aus dem Herzen und aus dem Verstand. Ich bin als Grundschullehrerin ohne katholisches Bekenntnis aus einem anderen Bundesland nach NRW gezogen und werde deswegen nur auf Vertretungsbasis angestellt. Eine Planstelle wird mir aufgrund des fehlenden Bekenntnisses nicht angeboten. Faktisch mache ich also dieselbe Arbeit an einer katholischen Grundschule für ein geringeres Gehalt. An einem Drittel aller Grundschulen bestimmt nicht in erster Linie, das findet man, guckt in meinen Lehrerforen, da finden Sie diese Problematik öfter. An einem Drittel aller Grundschulen bestimmt nicht in erster Linie die Qualifikation, ob und an welcher Schule eine Lehrkraft eine Stelle bekommt, sondern deren Konfession. Das empfinden nicht nur Lehrerinnen und Lehrer als diskriminierend, die nicht dem Schulbekenntnis angehören, auch Schulleitungen, die gute Lehrkräfte für ihre Schule halten oder gewinnen möchten, stoßen sich an diese Regelung. Die Schulleiterin einer katholischen Grundschule in Elsdorf wurde vor 3 Wochen von der Kölnischen Rundschau zitiert, sie wolle nicht länger hinnehmen, dass sie bei der Besetzung von Stellen nur eingeschränkte Auswahl habe und strebe daher mit der Schulpflichtschaft eine Umwandlung an. Bekenntnisschulen widersprechen also nicht nur dem Recht der Kinder auf gemeinsames Lernen und Inklusion, sondern sie diskriminieren auch Lehrkräfte. Wir sind der Meinung, dass dies ein unhaltbarer Zustand ist angesichts des Bewerbermangels bei Leitungsfunktionen und der finanziellen Probleme des Landes NRW. Wir halten fest, zahlreiche Lehrerstellen stehen nicht allen Bewerberinnen und Bewerbern offen, sondern nur jenen mit der passenden Konfession. Nichtchristliche und insbesondere nicht katholische Lehrkräfte haben in Nordrhein-Westfalen stark eingeschränkte Anstellungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen. Und Schulleitungsstellen bleiben oft lange unbesetzt, weil qualifizierte Lehrkräfte bekenntnislos sind oder nicht das richtige Bekenntnis haben. Oder weil deren Lebensweise womöglich nicht katholischen Moralansprüchen genügt. Wir erheben daher die Forderung, an allen öffentlichen Schulen soll die fachliche Qualifikation Hauptkriterium bei der Besetzung von Lehrerinnen und Lehrerstellen und Leitungspositionen sein.
Vielen Dank. Jetzt habe ich ein Problem. Ich muss ja auch andere Oppositionsparteien als die CDU zu Wort kommen lassen. Und die FDP tritt ja eigentlich dafür ein, dass leistungsgerecht beschäftigt wird, dass das Leistungsprinzip gilt, tritt auch ein, für einen liberalen, säkularen Staat eigentlich könnte sie diese Form der Auswahl des Personals nicht schädigen. Frau Geberer.
Danke für die Einleitung. Ich weiß ja, von wem es kommt, also von daher braucht man ja da nicht. Ich will jetzt mal, nein, wir haben uns ja schon kennengelernt, das meinte ich damit. Dass wir schon eine Veranstaltung in Köln hatten. Also was mir am Herzen liegt, ist, würde ich jetzt mal gerne zuallererst sagen, ich finde nicht, dass man jetzt hier die Stimmung dermaßen aufheizen sollte, wie das zwischendurch jetzt hier mal passiert ist, weil das ist ein Thema, an dem viele Fraktionen, die hier sitzen, schon seit längerer Zeit arbeiten und versuchen, auch Lösungsansätze zu finden. Und ich finde auch nicht, dass man in diesem Zusammenhang Gemeinschaftsschulen gegen katholische oder evangelische oder andere Bekenntnisschulen letztendlich ausspielen sollte. Das würde ich gerne an dieser Stelle sagen. Genauso sage ich aber auch an Herrn Buchholz, zu sagen, eine katholische Grundschule tut mehr. Also auch damit habe ich meine Probleme. Sie arbeitet anders als Gemeinschaftsschulen, aber dieses mehr oder weniger, also auch da muss ich sagen, mit solchen Äußerungen bin ich immer vorsichtig. Ich komme aus Köln, wir haben in Köln gerade, Sie haben es angesprochen, katholische Grundschulen umgewandelt. Also Sie sehen auch das, was vorhin angesprochen worden ist, wenn der Elternwille da ist, dann kann auch das Quorum, was sicherlich hoch ist, aber dann wird das erreicht, auch das muss man sagen. Also es ist jetzt nicht unmöglich in diesem Zusammenhang. Wir hatten an der einen Schule die 6. Ausschreibung und keine adäquate, sprich keine katholische Schulleitung finden können. Das sind Probleme und da gebe ich Ihnen uneingeschränkt recht. Diese müssen auch tatsächlich gelöst werden. Nur ich habe so ein bisschen hier bei der Diskussion, was vorhin auch angesprochen worden ist, die Befürchtung, dass Fälle, die es gibt, und ich will jetzt nicht nur von Ausnahmefällen sprechen, sondern das sind auch schon ein paar mehr als nur Ausnahme, aber es sind nicht die Regel. Und deswegen finde ich, muss man schon gucken, wie man nachher mit der Sache umgeht. Wenn wir nachher Ausnahmefälle zur Regel machen und meine Tendenz, die ich hier so spüre, ist, dass die fachliche Qualifikation, gar keine Frage, aber es schwingt irgendwie im Unterton doch immer so mit, also das Thema Bekenntnisschule hat sich eigentlich überholt. Und das möchten wir nicht. So, da muss ich Ihnen sagen, also als Liberale stehe ich zu den Bekenntnisschulen und ich bin an Lösungen interessiert. Aber ich habe das vorhin das Thema schon angesprochen und auch wenn Sie Ihren Flyer lesen oder ich Ihren Flyer lese, also es spielt halt unterschwellig durch und Ihre Reaktion zeigt mir das. Und da ziehen wir natürlich dann nicht gemeinsam an einen Strang. Wenn Sie hingehen möchten und die Fälle dazu nutzen möchten, um Bekenntnisschulen abzuschaffen, dann sieht das, glaube ich, hier doch der ein oder andere der Fraktionen anders, sondern der sieht die Fälle eben oder genauso wie Sie, ist aber an Lösungen interessiert, wie man vor Ort tatsächlich mit den Problemen umgeht. Und Sie haben das Beispiel vorhin angesprochen, Frau Singhoff, Frau Hendricks hat dann gesagt, das kam dann direkt nach dem Erlass vom Staatssekretär Dienerts. Aber ich sage da auch was Herr Kaiser gesagt hat, es obliegt natürlich auch immer ein wenig in den Händen der Schulleitung, wie die entsprechend mit Fällen vor Ort umgeht. Und da muss ich sagen, wenn es eine gibt, ja, aber es gibt ja nun immer eine kommissarische Schulleitung eben, die dann auch die Schule letztendlich oder die Schule lang noch regelt.
Beamter, die durch Verwaltungsvorschriften lehnen und diese
nein, ablehnen? Aber ich sage Ihnen auch auf der anderen Seite, SPD und Grüne haben ja jetzt nun die Möglichkeit wieder geschaffen, dass die Kommunen Schulbezirksgrenzen einführen können. Und Herr Kaiser hat es nun angesprochen, soweit ich informiert bin, gibt es kaum einige oder wenn ganz wenige, Bonn hat keine, um Schulbezirksgrenzen wieder einzuführen. Das wäre ja sozusagen, Ihnen geht es um die Lösung des Problems, aber ich habe immer das Gefühl, bei den ganzen Ansätzen, die Sie bringt, ist eigentlich nur ein Ziel, die Abschaffung der Bekenntnisschule. Da werden wir nicht übereinkommen, weil wir sagen, die Bekenntnisschulen sind in unserer Schullandschaft ein Teil dieser vielfältigen Schullandschaft. Und die möchten wir gerne halten. Wobei eine Sache, sage ich Ihnen auch, dass man natürlich, was Frau Bär auch schon gesagt hat, das muss im Dialog mit den Kirchen geschehen. Und die Kirchen müssen auch ein Interesse daran haben, dass ihre Bekenntnisschulen vor Ort entsprechend arbeiten können, aber dass die Probleme, die dort entstehen, auch vor Ort gelöst werden. Und deswegen ist der Dialog mit den Bekenntnisschulen wichtig. Und da muss es natürlich auch eine Annäherung von der Kirche geben.
Gut, wir haben jetzt die Position der FDP kennengelernt. Die Liberalen sind also dafür, dass die Bekenntnisschulen erhalten bleiben. Wir müssen ja auch mal die evangelische Kirche zu dieser Frage hören, ob sie denn auch dieses Problem mit den beide zugegebenermaßen recht wenigen Bekenntnisschulen, ja, ob sie auch diese Probleme mit dem Personal haben und mit der Auswahl des Personals.
Also ich versuche erstmal zu erklären, was wir für eine Vision haben. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung und ich vertrete die evangelische Kirche im Rheinland und wir haben die Vorstellung, dass es gut ist, wenn es Gemeinschaftsgrundschulen gibt als Standardmodell. Wir glauben, dass eine zu hohe... Also bitte nicht nur, wenn ich das Richtige sage, klatschen. Also es ist gut, dass die Gemeinschaftsgrundschulen das Modell ist, was trägt. Und darüber hinaus sagen wir, ist es aber auch wichtig, dass es einige wenige Standorte gibt, wo Menschen, denen der evangelische oder der katholische Glaube wichtig ist, das hat nichts mit Kirche zu tun, das sind Menschen, denen der Glaube wichtig ist, wo die Einfluss auf das Schulprofil haben können. Und ich stelle mir vor, dass die Zahl der Schulen, um die es geht, eine so geringe Zahl ist, dass ein Lehrer, der eine Schulleitungsstelle sucht, durch solch eine einzelne evangelische Schule nicht daran gehindert wird, eine Schulleitungsposition einzunehmen. Ja. Ich verstehe, es ist keine Frage, ich verstehe das Problem. Und ich finde das Problem mit dem Kind viel schlimmer als das noch. Also es berührt mich wirklich, wenn ich sehe, wenn ich das höre. Ja. Aber ich glaube mal, wenn unser Ziel das ist, dass so, ich rede jetzt für evangelische Grundschulen, wenn unser Ziel ist, wo evangelisch draufsteht, soll auch evangelisch drin sein. Dann heißt das, wenn es solche Schulen gibt, müssen sie ein Schulprofil haben, dass es wert ist, dafür diese Schulen einzurichten. Nicht irgendeine Schule, wo evangelisch draufsteht und es passiert nicht mehr, als dass nach einem Bekenntnis unterrichtet wird. Das ist nicht das Ziel. So. Also ich sage es nochmal, eine evangelische Schule, wo Menschen, denen das Evangelische wichtig ist, ausprobieren können, was es heißt, als Protestant in dieser Welt zu leben. Das ist das, wofür wir in geringer Zahl stehen. Einfach deswegen, um das auszuprobieren und einfach deshalb, weil die Kirchen eine gesellschaftliche Kraft von vielen sind und der Staat von Bedingungen lebt, die er nicht selber schafft. Die Werte, die bei uns gelten, müssen irgendwo ausprobiert werden. Also wenige evangelische Grundschulen, das ist unsere Forderung.
Das hieße dann aber auch weniger Konfessionsschulen, dafür aber dann auch mit einem sehr deutlichen Profil.
Also ich kann für die evangelische Seite nicht sagen, dass es weniger sein müssen, so viel sind es nicht.
Und für die katholische Seite rede ich nicht. Das geht schon ein bisschen auch in den dritten Block rein, aber sag mal, ich will jetzt mal der Fairness halber Herrn Buchholz ein ganz kurzes Statement zugestehen, weil sonst haben wir diese Seite gar nicht vertreten.
Ist es an? Ja, ich habe keinen. Ah, da oben ist. Ja, ich möchte nochmal auf diesen Punkt zurückkommen: Schulleitungsstellen, weil das ist jetzt im Grunde noch gar nicht so richtig beantwortet worden. Und es ist in der Tat so, dass es zu wirklich ganz schwierigen Situationen kommen kann, wenn, wie in Köln, die Kollegin als Konrektorin hervorragende Arbeit geleistet hat an dieser Schule, sicherlich auch das Schulprofil sehr mitgetragen hat in all den Jahren, das hätte sie ja gar nicht bleiben wollen, und dass wir dann in so eine Situation kommen. Und da kann ich Ihnen recht geben, Frau Gebauer, da muss man im Einzelfall wirklich schauen, wie man zu einer Lösung
kommen. Ich möchte nochmal gerade meine Bemerkung von gerade etwas erklären. Ich habe gesagt, katholische Schulen tun mehr. Und damit habe ich aber nicht eine Qualität im Sinne von Quantität jetzt gemeint, sondern dass es über das Maß der Gemeinschaftsschule an manchen Stellen, was die Entschiedenheit in diesem Bekenntnis angeht, herausgeht. Ich darf mal ganz allgemein hier sagen, Damen und Herren, ich habe 26 Jahre Schule hinter mir, davon mehr als die Hälfte als Schulleiter einer Gemeinschaftshauptschule. Ich habe in meinem Leben niemals einen einzigen Tag als Lehrer an einer katholischen Schule verbracht. Das heißt, ich bin nun wirklich jemand, der nicht im Traum darauf kommt, die Arbeit von Gemeinschaftsschulen, seien es nun Grundschulen oder seien es andere Schulen, in irgendeiner Form auch nur anzutasten. Weil an ganz vielen, man kann vielleicht auch sagen, an allen Bonner Schulen wird hervorragende Arbeit geleistet. Sie wissen selber, wie schnell es passiert. Dann wird hier erzählt, dann wird da erzählt, dann hat eine Schule so einen Ruf und das ist nicht in Ordnung, weil das wird den Kolleginnen und Kollegen, das wird den Schulleitern, das wird den Eltern in den Stadtteilen nicht gerecht. Und es kann hier heute niemals darum gehen, da kann ich Sie nur unterstützen, Frau Gebauer, dass wir diese Schularten gegeneinander aufspielen und sagen, das ist eine bessere Schule oder das ist eine schlechtere Schule. Und das sagt jemand, der wirklich seine ganze Lehrerleben da verbracht hat.
Lass uns mal nicht so allgemein diskutieren. Ich meine, es ist ja legitim, dass man sagt, eine katholische Schule soll katholisch, wenn man sagt, man will eine katholische Schule, die soll ein katholisches Profil haben, richtig, dass man dann auch guckt, dass es ein katholischer Schulleiter
ist. So, und da ist ein Punkt. Dilemma drin. Da ist ein Punkt. Da haben ja auch entsprechende höchstrichterliche Entscheidungen dazu geführt, dass man gesagt hat, weil der Schulleiter ja auch nach den Änderungen des Schulgesetzes vor einigen Jahren bezüglich der Bildungs- und Erziehungsarbeit die Verantwortung trägt, und zwar die abschließende Verantwortung, muss er eben auch dem Bekenntnis angehören. Insofern kann man sagen, dass zu dieser fachlichen Qualifikation einfach dann auch die Konfessionalität mit dazugehört. Und eines noch, wir haben zurzeit in NRW, das war Stichtag letzte Woche Montag, 280 offene Schulleitungsstellen im Grundschulbereich. Und Sie alle wissen, dass das eine ganze Menge von Gründen hat. Wir hatten zu Beginn des Schuljahres hier in Bonn, und das ist immer so ein ganz guter Zeitpunkt, denn da werden Schulleitungsstellen besetzt, 12 offene Stellen im Bereich von Grundschulschulleitungen, also Rektoren und Konrektoren. Davon waren 7 an GGS und 5 an KGS. Das heißt, da haben wir auch eine Mischung, die das durchaus irgendwo widerspiegelt. Und eins muss man, und dann bin ich am Ende dieses Beitrags, sagen, wir als Kirche kennen da unsere Verantwortung. Und wenn wir es nicht schaffen, einer KGS die Leitung zu besetzen, dann müssen wir da aus den Pötten kommen. Und wir haben zum Beispiel vor gar nicht allzu langer Zeit vom Generalvikariat aus zum Beispiel auch einen Kurs, eine Schulung gemacht für Kolleginnen und Kollegen, die in Schulleitung wollen. Da nehmen wir unsere Verantwortung ganz ernst, dass wir uns als Kirche mit drum kümmern müssen, dass eben auch Kolleginnen und Kollegen da sind, die Schulleitung machen, die auch Schulleitung einer konfessionell geprägten Schule machen. Dankeschön.
Gut. Ja, jetzt muss ja auch die Regierungsseite noch irgendwie die Möglichkeit zur Stellungnahme haben. Frau Hendricks.
Das finde ich aber schön, dass ein Teil der Regierung aber zu Wort kommen kann. Ist das Ding an? Ja, schon anzuhören. Ja, also ich halte zunächst mal erst fest, ich möchte daran anschließen, was die Gebär eben gesagt hat. Ich glaube, wir können das Thema nicht angehen ohne die Kirchen, sondern wir müssen es mit den Kirchen angehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich mir den Flyer angucke, den Sie heute hier vorgelegt haben, kann ich nur sagen, einen Großteil dieser Forderungen könnten wir, glaube ich, unterschreiben, weil wir nämlich bestimmte Änderungen vornehmen müssen. Aus meiner Sicht ist das Quorum, um Gemeinschaftsschulen umzuwandeln, einfach zu hoch mit der Zeit. Aber wir haben natürlich auch ganz konkret in Bonn die Erfahrung gemacht, in Buschdorf, dass die Eltern sich unendlich bemüht haben, dass wir einen hohen Anteil, insbesondere auch islamischer Kinder, an der Schule in Buschdorf haben und es aber nicht gelungen ist, zu transportieren, warum denn am Ende sozusagen die Schule umgewandelt werden sollte. Und ich muss sagen, auf der Strecke sind leider auch Dinge erzählt worden, da habe ich mich sehr drüber geärgert, die einfach so nicht stimmen. Denn natürlich wird an einer Gemeinschaftsgrundschule genauso katholischer wie evangelischer Unterricht erteilt, wie es an einer Bekenntnisschule passiert. Da gibt es keinen Unterschied. Und wenn dann von einem katholischen Schulamt erklärt wird, dass es das nicht mehr gibt, anschließend, dann kann ich mich darüber nur ärgern, weil das eine Desinformation der Eltern ist. Die Umwandlung des Quorums ist aus meiner Sicht erforderlich, weil nämlich ein Quorum, was über 50% Prozent ist, alle die Eltern benachteiligt, die sozusagen über den 50% ist. Eltern Willen stärken an dieser Stelle wäre aus meiner Sicht richtig, aber auch dieses müssen wir mit den Kindern gemeinsam besprechen. Und die Frage der Besetzung der Lehrerstellen sind ja nicht nur die Schulleiterstellen, sondern sind auch die Lehrerstellen. Also wir sind hier gleich unmittelbar in der Nähe von der Josefschule. Die Josefschule ist eine katholische Grundschule. Sie hatte erhebliche Probleme, eine gute Lehrerin, die an der Schule in der Vertretung war, zu halten, weil das Quorum an katholischen Lehrerinnen an dieser Schule sozusagen zu niedrig war. Deshalb musste diese gute Lehrerin gehen und es kam eine andere, die Schule eigentlich gar nicht haben wollte. Diese Lehrerin hatte den evangelischen Glauben. Wir haben da damals auch sozusagen hin und her geguckt. Geht es nicht? Kriegen wir sozusagen über den Anteil der Schüler, die evangelisch sind, an der Schule möglicherweise nachgewiesen, dass diese Lehrerin bleiben kann? Das hat am Ende nicht funktioniert.
Wann war das denn in welchem Jahr?
Das ist jetzt so etwa 5 Jahre her. Es ändert aber ja nichts an dem Grundsatz. An dem Grundsatz, der dahinter steht. Ich könnte Ihnen
noch anfangen. Es sind aber viele Einzelfälle.
Aber
die muss man schon benennen.
Wir haben eine andere Schule in Bonn, die es gerade geschafft hat, sich umzuwandeln. Das ist die Kettler-Schule, wo die stellvertretende Schulleiterin zunächst mal vom evangelischen Glauben zum katholischen Glauben konvertiert ist, damit sie die Stellfunktion der Stellvertreterin einnehmen konnte, bevor die Wenn wir aber qualifiziertes Personal haben wollen, dann finde ich, dass wir auf den Grundfesten des christlichen Glaubens stehen und dass es aus meiner Sicht auch ausreichend sein müsste, wenn christlich orientierte Lehrer und Lehrerinnen an den Schulen unterrichten. Und ich hoffe, dass wir da müssen wir auch mit den Kirchen ins Gespräch kommen, weil ich glaube, dass wir uns auch in den beiden christlichen Religionen annähern müssen und nicht diese Gräben aufwerfen sollten, die sich zur Zeit da ergeben, die aus meiner Sicht völlig unnötig sind und die auch ein Stück von Exklusion darstellen, die eigentlich auch das christliche Glauben zu wert sind. Also ich selber bin praktizierende Katholikin, ich sage das hier auch, ich habe auch meine Kinder alle im Sinne des katholischen Glaubens erzogen, ich bin lange Vorsitzende einer katholischen Grundschule in Bonn gewesen. Es ist also nicht so, als wenn ich mich dagegen wehren würde, aber ich bin der Meinung, dass man die Zusammensetzung der Bevölkerung verändert, auch über neue Dinge miteinander reden muss. Aber das bitte, weil wir auch die Verfassung ändern müssen, und das wollen wir an dieser Stelle gar nicht, müssen wir über die Bedingungen gemeinsam reden und ich glaube, dass wir das mit den Kirchen und mit den Kirchen Parteien im Landtag tun müssen und uns dem annähern, was sozusagen sinnvoll ist für eine Weiterentwicklung der Schulen. Und jetzt sage ich nochmals, die SPD hat in der Zwischenzeit einen Antrag auf den Weg gebracht, also einen parteiinternen Antrag auf den Weg gebracht, in dem diese Dinge formuliert sind. Der Parteitag muss sich damit noch beschäftigen, aber wir haben gesagt, wir möchten ganz gerne das Quorum ändern. Dieses im Gespräch mit den Kirchen. Wir würden das gerne klären, dass wir mit der Besetzung hinbekommen. Und wir wollen sozusagen auf diese Art und Weise versuchen, dass eine Weiterentwicklung im Sinne der Zusammensetzung der Bevölkerung auch möglich ist.
Ja, vielen Dank. Es gibt ja immer noch Diskussionsbedarf, aber die Zeit drängt. Und wir haben ja noch diesen dritten Block, wo es auch darum geht, wird der Bekenntnis gebundene Religionsunterricht in diesen Schulen vorgeschrieben und müssen alle Kinder an diesem Religionsunterricht teilnehmen. Was folgt daraus? Frau Niemeyer trägt dazu.
Zu diesem Thema Religionsunterricht in Bekenntnisgrundschulen möchte ich Ihnen einen Brief vorlesen, der unsere Initiative vor wenigen Tagen erreicht hat und der eindringlich einige Aspekte vermittelt, die wir Ihnen näher bringen möchten. Vorab aber noch ein paar Fakten. Erstens, früher war die Schülerschaft an Bekenntnisgrundschulen tatsächlich bekenntnishomogen. Also gingen beispielsweise in eine evangelische Grundschule tatsächlich hauptsächlich evangelische Kinder. Heute haben nur noch 58% der Schüler an katholischen Grundschulen in NRW das Schulbekenntnis und 45% an evangelischen Grundschulen. Das sind also Durchschnittswerte fürs Land. Zweitens, um Chancengleichheit bei der Aufnahme an Bekenntnisgrundschulen zu erreichen, haben Eltern bekenntnisfremder Kinder die Möglichkeit, schriftlich zu erklären, dass sie die Erziehung und Unterrichtung ihres Kindes im entsprechenden Bekenntnis wünschen. Drittens, die Eltern verwirken mit der Unterzeichnung dieser Aufnahmeerklärung an einigen Schulen aber das Recht ihres Kindes auf einen Religionsunterricht im eigenen Bekenntnis, beziehungsweise die Möglichkeit, ihr Kind vom Religionsunterricht abzumelden. Diese Rechte sind ganz klar im Grundgesetz und Schulgesetz verankert. Auf diese Weise, mit dieser Aufnahmeerklärung, sehen sich viele Eltern gezwungen, die eigene Religion zu negieren, damit ihr Kind auf die nächstgelegene Grundschule gehen kann. Viertens, die Praxis an den Bekenntnisgrundschulen bezüglich des Religionsunterrichtes ist tatsächlich uneinheitlich. Manche richten Religionsunterricht für bekenntnisfremde Kinder ein. Manche pochen auf die Aufnahmeerklärung. Auf jeden Fall führt die Unterzeichnung der Aufnahmeerklärung bei vielen Eltern zu Gewissenskonflikten und zu Ärgernis. Ich zitiere aus dem Brief, der uns vor wenigen Tagen erreicht hat. Die Lage hat sich in unserer Schule, in Klammern katholische Bekenntnisgrundschule, inzwischen verschärft. Darüber möchte ich Sie unterrichten. Die bisherige Praxis war, dass wir bei der Einschulung unterschrieben haben, also ein Vater, ein Schulkind schreibt, dass wir die Erziehung, in Anführungsstrichen, nach den Grundsätzen des katholischen Bekenntnisses wünschen und die Kinder später vom Religionsunterricht abgemeldet haben. Ich sehe übrigens darin keinen Widerspruch, da ich unter Grundsätze eine gewisse Werteprägung des Unterrichts verstehe, während der Religionsunterricht eine direkte Bekenntnisvermittlung darstellt. Während meine ältere Tochter die zweite Klasse besucht und noch immer vom Religionsunterricht befreit ist, hat die Schulleitung meinem Sohn letzte Woche die Einschulung verweigert, weil wir zwar bereit waren, die Erziehung nach den Grundsätzen des katholischen Bekenntnisses, dieser Erziehung zuzustimmen, nicht aber der neuen Formulierung im Anmeldebogen. Dazu gehört auch die Teilnahme am katholischen Religionsunterricht und an Schulgottesdiensten. Dies wünschen wir ausdrücklich. Dies ging uns zu weit, daher haben wir den Anmeldebogen nicht unterschrieben. Später haben wir diesen letzten Satz durchgestrichen, den Bogen unterschrieben und an die Schule geschickt. Nun warten wir auf den Entscheid. Wir sind fest entschlossen, eine Ablehnung nicht zu akzeptieren, sondern juristisch anzufechten. Daher haben wir unseren Sohn auch sonst nirgendwo angemeldet. Was mich zuversichtlich macht, sind folgende Punkte. Nur 40% der Schülerschaft sind katholisch. Die nächste Gemeinschaftsschule ist 3,7 Kilometer entfernt. Von der Schulleitung hatte ich früher erfahren, dass bei der Lehrereinstellung ein Auge zugedrückt wird, somit regelmäßig evangelische Lehrer eingestellt werden. Wie viele es inzwischen sind, weiß ich leider noch nicht. Und es sind mehrere Kinder vom Religionsunterricht befreit. Also warum soll man meinem Sohn die Aufnahme verweigern, wenn anderen Kindern die Abwahl vom Religionsunterricht ermöglicht wird? Und als letztes, besondere Härte, wenn die beiden Geschwister unterschiedliche Schulen besuchen müssen. Diese Punkte und andere ähnlich formulierte begegnen uns immer wieder und machen uns deutlich, dass es sich um strukturelle Probleme handelt, die auch eben nicht immer einheitlich geregelt sind und dass es hier nicht um zu vernachlässigende Einzelfälle geht. Viele Regelungen, die getroffen wurden, als Bekenntnisgrundschulen noch weitgehend bekenntnishomogen waren, führen heutzutage zu Ungereimtheiten. Mit Blick auf den gesellschaftlichen Wandel müssen wir sie aktualisieren. Das Leitbild der inklusiven Schule, das erklärtes Ziel der Landesregierung ist, soll nach unserem Dafürhalten auch im Bereich der Grundschulen Wirklichkeit werden und an Bekenntnisgrundschulen uneingeschränkte Religionsfreiheit gewährleisten.
Ja, vielen Dank. Das hieße ja irgendwo, dass eben die Bekenntnisgrundschulen doch geöffnet werden müssten für Schülerinnen und Schüler aller Glaubensrichtungen. Jetzt haben wir ja noch einen Vertreter einer Oppositionspartei, also jedenfalls nicht an der Landesregierung beteiligt ist, und Sie sind zugleich Theologe. Herr Herbers, wie positionieren Sie sich dazu?
Ja, ich schließe mich dir erstmal an, dass ich mich bedanke, eingeladen worden zu sein. Ich bin persönlich hier so ein bisschen in der Asterix-Rolle im preußischen Bonn, im preußischen Rheinland. Ich höre andauernd, Bekenntnisschulen wären ein nordrhein-westfälisches Ding. Nordrhein-Westfalen hat drei Teile, wenn Sie auf Waffen sehen, sehr schön. und die lippische Rose unten im nordrhein-westfälischen Wappen kennzeichnet den Teil Nordrhein-Westfalens, aus dem ich komme, in dem es keine Bekenntnisschulen gibt, nie gegeben hat und auch die Garantie des Landes Nordrhein-Westfalen gibt, dass es sie nie geben wird. Das war eine der Bedingungen des damals noch selbstständigen Landes Lippe für die Eingliederung nach Nordrhein-Westfalen. Ich kann nur sagen, als Pirat von Lippe lernen heißt Siegen lernen. Wir verstehen nicht als Piraten, warum Schulen in öffentlicher Trägerschaft die Funktion erfüllen müssen, die ich eben von der evangelischen Kirche gehört habe, die ich als Theologe und Pfarrer auch sehr gut finde, dass man nämlich, ich nenne das mal Leuchtturmschulen hat, die bestimmte weltanschauliche, bestimmte kulturelle Ausrichtungen in Schule umsetzen. Meine Ex-Gattin, die die Kinder angemeldet hat an der Schule, bin da etwas skeptisch, aber hat sie an einer Waldorfschule angemeldet. Eine freie Schule gibt es überall. Wir haben Montessori-Schulen. Ich selber habe Religionsunterricht gegeben an einer Privatschule, sowas gibt es ja auch. Und es gibt private kirchliche Schulen in Nordrhein-Westfalen, evangelische und katholische. Da, wo ich herkomme, in Bielefeld, hat es Ehrenrecht-Gymnasium, ein ganz renommiertes Bielefelder Gymnasium, eine wirklich klasse Schule. Das sind Leuchtturmschulen, wo ich jetzt, sage ich, als evangelischer Theologe, evangelische Vorstellungen von Schule in der Gesellschaft umgesetzt werden kann, in einer Schule in Trägerschaft der Kirche, mit kirchlichen Mitteln, als kirchliche Schule. Das kann ich als Pirat unterstützen. Was ich nicht unterstützen kann, und da ärgere ich mich etwas, muss ich sagen, über die Vertreter sämtlicher Landtagsfraktionen, die ich jetzt gehört habe, dass sie hingehen und in der Politik, im Dialog, in der Gesellschaft nun erläutern, wie man individuell vor Ort mit Verwaltungsvorschriften umgehen kann, von denen wir hier doch am nächsten am Tisch alle wissen, dass diese Verwaltungsvorschriften Verwaltungshandeln der Landesregierung ist, die rot-grün politisch besetzt. Das heißt, man kann es auch ändern. Man kann auch Gesetze ändern. Ich warte auf den Gesetzentwurf, Frau Berg, vom Rot-Grün, aus dem Haus der grünen Schulministerium, dass wir andere Regeln bei Bekenntnisschulen kriegen. Ich weiß nicht, ob das mir was sagt. Sie haben erklärt, Sie sind in der Kirchenleitung. Man hat da natürlich auch Interesse. Wir achten heute noch mal stark auf Verbandsinteressen. Die sehe ich auch an der Stelle. Ich frage mich, warum Politik vertreten muss heute, auch die FDP ja, dass wir zu Bekenntnisschulen stehen, damit sind ja gemeint staatliche Schulen, kommunale Schulen mit Bekenntnisprofil. Wie wir das, und ich habe jetzt vorhin auch gehört von der SPD, wir sollten das im christlichen Geist passieren. Ich weiß nicht, wie ich das einer Millionenzahl von Muslimen in Nordrhein-Westfalen erklären kann. Ich weiß auch nicht, ich sehe das bei den Piraten, da bin ich als Theologe schon ziemlich in der Minderheit. Da gibt es viele junge Leute aus der IT-Szene, die mit Kirche relativ wenig anfangen können, die ein humanistisches Menschenbild wollen. Ich weiß nicht, ob ich das so festgeschrieben haben möchte an staatlichen Schulen. Ich glaube, da ist die Zivilgesellschaft, wie man es heute so schön nennt, gefragt, freie private Schulen zu gründen und der Staat auch die zu fördern, auch die Waldorfschulen werden ja gefördert. Das finde ich gut und richtig. Wir sind dafür, dass öffentliche Schulen weltanschaulich neutral sind. Und wir sind natürlich für die Forderung, die hier die Initiative erklärt hat. Es kann eins ja nun gar nicht sein. Wir sind jetzt bei dem Punkt Religionsfreiheit der Schülerinnen und Schüler, dass eine Aufnahmeerklärung auf eine öffentliche Schule in Nordrhein-Westfalen Grundrechte außer Kraft setzt. Das kann doch nicht sein. Ich weiß, dass eine Verfassungsänderung an der Stelle schwierig ist. Insofern wird man sich dann, wie man es so schön nennt, in die Mühen der Ebenen begeben müssen, was unsere Landtagsfraktion auch nun tun wird, und an die einzelnen Regelungen gehen und ändern. Aber das mit der Aussage dahinter, was unsere grundsätzliche Position ist. Ich habe aber auch die Anfrage an die Kirchen. Die stehen ja nicht außerhalb des gesellschaftlichen Dialogs, der ja hier auch geführt wird, beispielsweise. Wie erklären Sie eigentlich im interreligiösen Dialog, den Sie so hochhalten, nordrhein-westfälischen Imamen und Hodschas, dass Sie dafür eintreten, dass es Schulen in Nordrhein-Westfalen gibt, bis zu einem Drittel im Augenblick, wo Ihre Religiosität überhaupt keinen Platz hat? Wie erklären Sie, dass Steuermittel von allen, nach dem, was die Kirchen vertreten, für kirchliche Arbeit genutzt werden sollen? Also das heißt, auch die Kirche ist hier gefragt, nicht einfach zu sagen, wie Sie das gemacht haben, Herr Buchholz, das ist ja nun mal Regelung und so machen wir das, so habe ich es jetzt mal kurz zusammengefasst, sondern dazu zu stehen, wollen Sie das als katholische Kirche, wollen Sie das als evangelische Kirche, dass staatliche Schulen mit Steuermitteln aller das Bekenntnis einer Kirche ausdrücken? Und wenn Sie das wollen, müssen Sie sich dem Gegenschauer der Diskussion stellen, dann muss Kirche sich in der Öffentlichkeit dem stellen, zu begründen, wieso sie solche Privilegien im 21. Jahrhundert nach wie vor will.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt wirklich mal einen grundsätzlichen Block hier gesetzt und auch den Unmut auch in der Regierungsabteilung hier hervorgerufen. Und den lassen wir jetzt mal aus.
Beitrag, weil ich zum Anfang, glaube ich, sehr deutlich gemacht habe, um auch eine Rollenklärung herbeizuführen, zu sagen, wo ich auch noch verortet bin und wo ich tätig bin. Also da habe ich Transparenz hergestellt. Im Augenblick erleben wir bei den Piraten etwas anderes. Ich glaube, da Geschichtsbewusstsein, Rechtssicherheit wird auf einer anderen Ebene in der Fraktion noch neu zu diskutieren sein. Also so geht das nicht. Aber ja, es ist kein Wahlkampf, aber die Frage der Sauberkeit der Argumente. Frage der Sauberkeit der Argumente.
Wenn Sie einen Würfel bringen bei dieser Butterweise.
Ja, die schauen ja sicherlich auch, was Ihre Kollegen twittern und wie sie twittern. Also, die Frage dessen, ja, und zur Frage, wie bringt man Geschichtsbewusstsein zusammen, die Frage argumentiert, dass auch wenn man auf einem jüdischen Friedhof Volkstrauertag begeht, das im Zusammenhang mit der aktuellen politischen Lage in Nahost gebracht wird, ist das nicht angemessen. Und hier waren auch sehr unsaubere Diskussionspunkte dabei. Also, in den Bekenntnisgrundschulen, Schulen mit Bekenntnisprofil, wird im Religionsunterricht keine kirchliche Arbeit gemacht, sondern es ist ein staatlicher Religionsunterricht, der an allen Schulen entsprechend angeboten wird. Und wir haben dafür gesorgt, dass der islamische Religionsunterricht eingeführt wird. Das ist das Erste. Das Zweite, so, wenn Sie jetzt grundsätzlich darüber diskutieren wollen, ob Religionsunterricht einen Platz haben soll an unseren Schulen, sind wir im nächsten Feld. Das will ich gerne mit Ihnen diskutieren. Das Nächste ist, dass es nicht richtig ist, dass grundsätzlich die Kinder eines anderen Bekenntnisses keinen Anspruch auf ihren bekenntnisorientierten Unterricht haben, den konfessionellen Religionsunterricht. Wenn 12 Kinder des entsprechenden Bekenntnisses in der Schule da sind, hat die Schulaufsicht die Pflicht, die entsprechenden Kollegen und Kolleginnen dort an der Schule zur Verfügung zu stellen und auch die Unterrichtseinheiten zu garantieren. Das ist so. Wenn Sie aus dem Lippischen kommen, dann wissen Sie sicherlich auch, dass im Augenblick dort eine ganz spezielle Regelung gilt, die Modellcharakter hat für Nordrhein-Westfalen. Und zwar hat die Lippische Landeskirche zusammen mit dem Erzbistum in Paderborn eine Regelung, dass dort auch interkonfessioneller Unterricht stattfindet. Und das ist etwas, was demnächst ausgeweitet werden soll auf die Stadt Bielefeld, weil wir in der Tat ja noch ein ganz anderes Problem haben. Und daran sollten die Kirchen ein Interesse haben, wenn sie entsprechend Religionsunterricht anbieten wollen, dass sie gerade im ländlichen Raum auch die Gruppen, die Lerngruppen von Kindern mit einer bestimmten Konfession gar nicht mehr in der Zahl zusammenbringt. Wenn man da also schon separiert zwischen den Konfessionen, dann wird es schon da schwierig. Also die Kirche muss zur Kenntnis nehmen, wie sich Gesellschaft verändert. Da sind wir dabei. Ich will aber noch ein anderes aufnehmen. Die Frage. Also
würden Sie jetzt auch für einen Religionsunterricht für alle plädieren?
Ich habe gerade von einem interkonfessionellen Religionsunterricht und auch dem Recht der Muslime auf ihren Religionsunterricht gesprochen und der muss auch an den Schulen stattfinden. Wir haben eben nochmal gehört, dass die Frage des Rechtes auf Wahl einer Bekenntnisgrundschule gegeben ist. Wir haben haben eine Landesverfassung, wo das verankert ist. Und das ist der Rechtsgrundsatz im Augenblick. Aber wo sich die Kirchen der Frage stellen müssen, wir haben auch die Situation, ich komme selbst aus Paderborn und die Kolleginnen, von denen Herr Ehlers eben gesprochen hat, habe ich in der Petition begleitet und auch weiterhin persönlichen Kontakt zu ihr. Wir haben in der Tat die Situation, dass wir in manchen Stellen, da haben wir da die Bekenntnisgrundschule, in der Regel die katholische Bekenntnisgrundschule und 20 Meter weiter ist die Gemeinschaftsgrundschule. Und die Zusammensetzung der Schüler und Schülerinnen ist nicht das Gesamtbuch, sondern es ist die soziale Lage und es ist die Frage des Migrationshintergrundes von Kindern. Das ist die Frage, ob die Kirche mit ihrem Selbstverständnis dieser Segregation in Gesellschaft Vorschub leisten will. Ich finde, das ist die grundlegende Frage. Und ob diese Offenheit dann auch gewährleistet sein. Deswegen ist es heranzugehen an das Quorum, Renate Hendricks hat es gesagt, an die Frage der Anmeldekriterien, an die Frage der interkonfessionellen Zusammenarbeit, weil es auch heute nicht mehr vermittelbar ist, dass dort zwischen den Konfessionen zu segregieren wird. Und die Frage, ist die Bekenntnisschule ein Instrument, um gesellschaftlich zu sortieren? Und es haben viele Eltern die Schule aufgesucht, weil der Grad der Kinder, die Zahl der Kinder mit Migrationshintergrund dort nicht so groß ist. Und die bildungsbewussten Eltern mit Migrationshintergrund, ganz viele Muslime sagen, ich gebe mein Kind dorthin, weil die sozialen Lagen dort anders verteilt sind und sie unterschreiben gerne, dass sie am Religionsunterricht teilnehmen. Ja. Weil sie eine andere Zusammensetzung der Schülerschaft mithaben wollen. Und das ist etwas, was grundlegend zu kritisieren ist, dass das damit verkommt. Das ist eine ganz verdeckte Sortierung innerhalb der Grundschulgesellschaft. Und darüber würde ich mich gerne auseinandersetzen, dafür streite ich innerhalb der Kirchen und auch in der Schulpolitik.
Sekretär, ist das nicht aber sozusagen der Geburtsfehler der Konfessionsschulen, dass sie so etwas ermöglicht, diese soziale Segregation?
Deswegen sage ich, wir müssen über die Anmeldekriterien miteinander reden, wir müssen über das Quorum miteinander reden. Wir haben keine notwendige Mehrheit, jetzt unabhängig davon, ob man das will oder nicht, die Verfassung zu ändern. Wir haben eine, das ist derzeit nicht da, da können die Piraten sich positionieren, wie sie wollen, das reicht auch nicht aus. Das ist ganz deutlich. Deswegen muss man an den Instrumenten entsprechend arbeiten und wir haben den Anspruch auf das Bekenntnisprofil. Und wenn ich nochmal nach Lippe schaue, ja, das ist rechtlich so. Auch vom Grundgesetz her, wir sind kein laizistischer Staat. Auch da muss man, glaube ich, eine differenzierte Debatte miteinander eintreten. Und wir haben, wenn man nach Lippe schaut, vielmehr das Problem, Schulen in freier Trägerschaft, in kirchlicher Trägerschaft, nicht die staatlichen, wo ich Probleme mit einem fundamentalistischen Ansatz aus christlicher Perspektive habe. Das ist auch, wenn ich nach Lippe finde. Also von daher viel differenzierter, als Sie das vorgetragen haben. Das ist ein bisschen Populismus gewesen, mir nicht an den differenzierten.
Okay, vielen Dank. Jetzt habe ich nochmal, wir machen gleich die Publikumsdiskussion. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage.
Also,
eine Frage an den.
Man arbeitet an den Dingen, um es zu ändern.
Fast alle anderen Leute haben keine Antwort auf die Fragen.
Sie können gleich nochmal.
Ich
wollte jetzt nochmal eine Frage an den Rechtsanwalt stellen. Herr Dr. Karaus, und zwar, wie sieht das aus? Haben Kinder einen Anspruch darauf, einen Religionsunterricht entsprechend ihres Bekenntnisses an einer Konfessionsschule zu bekommen, also wenn sie eben nicht der Konfession der Schule angehören oder eben sich vom Religionsunterricht abzumelden oder die Eltern können das abmelden, was ja eigentlich grundrechtlich garantiert ist?
Ja, also die ganze Diskussion zeigte, dass man der Weimarer Reichsverfassung nicht umsonst mal versucht hat, die Trennung von Kirche und Staat hinzubekommen. Seinerzeit die Gemeinschaftsgrundschule als Regelform einführen wollen. Es hat in Nordrhein-Westfalen, das muss man nun zur Kenntnis nehmen, in den 60er Jahren im Rahmen der Schulreformdebatte eine Festschreibung der Bekenntnisschulen in der Landesverfassung gegeben. Und solange die da ist, muss man sich damit auseinandersetzen. Ich halte auch nichts davon,
Bekenntnisschulen in der Verfassung festzuschreiben und sie dann nur noch als Hülle zu führen. Also entweder es ist eine Bekenntnisschule, da muss man sich gemeinsam Gedanken machen, wie die ausgefüllt wird, aber es kann keine Hülle sein. Ich glaube auch in der Vergangenheit, dann will ich mit dem allgemeinen Teil gerade schließen, ich glaube, in der Vergangenheit war es gar kein so großes Thema in den Bekenntnisschulen, solange 90% unserer Bevölkerung der abendländischen Kultur angehörten. Also ich hatte kein Problem, meine Kinder in der katholischen Bekenntnisschule zu unterrichten, auch wenn ich ein bekenntnisfremdes Mitglied war. Aber ich glaube, mit der multikulturellen Debatte, die wir haben und einer Bevölkerung, die zunehmend eben nicht nur von zwei Bekenntnisbereichen oder Religionsgemeinschaften erfüllt ist, wird es zunehmend schwerer, Bekenntnisschulen in der Legitimation aufrechtzuerhalten und das allen recht zu machen. Das ist unwahrscheinlich schwer. Da kommen wir jetzt zum zum Gebet und zum Religionsunterricht. Ich sage mal, solange, das haben Sie etwas länger einen Einschub gemacht, solange wir eine abendländische Kultur, ob sie jetzt evangelisch oder protestantisch, war es eigentlich, ich sage mal, in der Grundschule vertretbar zu sagen, dann nimmt er eben am evangelischen oder am katholischen Unterricht, Religionsunterricht teil. Für den Islam ist die Situation eine andere. Insoweit muss man dann schon die Frage stellen, ob er das Recht hat, Befreiung auszusprechen. In den Gemeinschaftsgrundschulen ist es möglich. Es ist unstrittig, solange man nicht volljährig ist, kann es die Eltern tun, wenn es volljährig ist, kann es das Kind tun. In den Bekenntnisschulen ist bisher die Situation so, dass man auch seitens der Schulaufsicht die Möglichkeit gibt, eine Aufnahmeentscheidung, also jetzt, ich bereite jetzt nochmal den rechtlichen Part vor, also rechtlich, wenn man etwas durchsetzen will, muss man überlegen, gibt es dafür einen rechtlichen Weg. Und da gibt es in vieler Hinsicht oder in einigen Schulen die Diskussion, ob man eine Aufnahmeentscheidung, die beinhaltete, dass man sich auch mit dem Bekenntnis zur Bekenntnisschule, also mit dem Eintritt in die Bekenntnisschule, auch für den Religionsunterricht stark macht, dass man eine solche Aufnahmeentscheidung, wenn man später sich gegen die Teilnahme im Religionsunterricht stark macht, im Grunde dann seinen eigenen Auftrag, seine eigene Aufnahmeentscheidung, Aufnahmeantrag hinterfragt, was den Schulleiter dann berechtigt, eine Aufnahmeentscheidung rückgängig zu machen. Wobei das im Ermessen steht, also das will ich auch nochmal sehr deutlich sagen, es ist kein automatischer Zwang. Es gibt Schulen, wo es praktiziert wurde, wo es auch von der Schulaufsicht so mitgetragen wurde. Es gibt aber genauso gut Schulen, wo der Schulleiter eben im Rahmen seines Ermessens das soweit auch toleriert und akzeptiert. Also man ist da recht frei, aber die Debatten muss man sicherlich führen. Ich sehe es mir nur nach, wenn ich als Juristin ab und zu auch gerne einen klaren Auftrag kriege. Also ich würde ungern Gesetze, und da neigen wir manchmal zu, so Konsensgesetze, wo jeder sich wiederfindet, aber eigentlich am Ende nichts mehr am Ende klar ist, was eigentlich geregelt ist. Also davon sollten wir uns alle trennen und auch gucken, dass wir eine Regelung finden, die allen transparent und eindeutig ist.
Gut, jetzt will ich Herrn Buchholz nicht nur das Wort geben, sondern also um meinen schlechten Beruf in der Hinsicht etwas aufzubessern, ihm auch nochmal in die Seite treten. Es gibt ja in Bonn-Mehlem eine katholische Grundschule, die auch einen wunderbaren islamischen Religionsunterricht praktiziert und die auch zeigt, dass sowas auch möglich ist, offenbar.
Ja, man muss insgesamt sagen, dass diese 18 katholischen Grundschulen, die es in Bonn gibt, ein wahnsinnig bunter Blumenstrauß sind. Und ich finde das eigentlich sehr schön, dass das so ist, weil es zeigt, dass eigentlich die Menschen ganz im Blick auf die Kinder, auf ihre Eltern versuchen, die Dinge so zu regeln, wie sie in der Stadt, wie sie im Stadtbezirk eben gebraucht werden, wie sie eben notwendig sind. Es gibt ja zum Beispiel hier in Bonn auch dieses Prinzip der flächendeckenden Grundschulen. Das gibt es an wenigen Stellen. Ich habe jetzt mal gesagt, es gibt es auch an anderen Stellen, aber nicht so häufig, dass man sagt, wir bieten hier auch einen evangelischen Religionsunterricht an. Das ist auch eine gute Geschichte, denke ich. Und Frau während Sie gesagt haben, die Frage, ob wir zu ökumenischen Strukturen kommen, ist eine ganz spannende Geschichte. Das entscheiden wir nicht auf unserer Ebene, sondern da müssen wir schon noch ein bisschen schauen, wie sich da auch Kirche entwickelt, wie Kirche in der Politik zusammen wird. Aber das sind natürlich schon ganz interessante Entwicklungen, die wir da haben. Grundsätzlich muss man aber schon sagen, eine Bekenntnisgrundschule ist natürlich zunächst mal eine Bekenntnisgrundschule. Und wenn Eltern ihr Kind dort anmelden, dann muss man davon ausgehen, dass sie die Erziehung in diesem Bekenntnis auch wünschen. Ich glaube, dass das in Bonn auch sehr viele Eltern tun. Weil, wenn, ja, weil ich glaube... Bitte? Damals, als die Frage war, wird das, wir wurden jetzt zwei Schulen aufgelöst, eine GGS und eine KGS, und dann war die Elternentscheidung, welche Schule soll kommen. Und da haben sich auch ein großer Teil der Eltern mit einem hauptsächlich arabischen Migrationshintergrund, wie sie in Milim sind, dafür entschieden. Schauen Sie, das, ich will mich nicht so aus dem Fenster lehnen, dass ich immer genau weiß, was Menschen für Motivationen haben. Ich glaube schon, dass es ganz viele Eltern gibt, die selbst zum Beispiel keine Bekenntnis angehören, die trotzdem ganz bewusst Kinder auch an so einer Schule anmelden. Und ich glaube, und es gibt mir recht die Tatsache, dass wir in Bonn eigentlich an ganz vielen Schulen auch einen sehr intensiven Schulfrieden haben, dass die Menschen mit diesen Schulen auch zufrieden sind und dass es ihren Kindern an diesen Schulen gut geht. Wenn wir natürlich jetzt sagen, da sind Eltern, die sagen, wir melden das Kind hier an, weil wir zum Beispiel diese Wohnortnähe zum obersten Prinzip machen, wo nichts drüber geht. Und man sagt dann, okay, jetzt melden wir unsere Kinder wieder vom Religionsunterricht ab, dann muss man sagen, ist das natürlich von Artikel 4 des Grundgesetzes her auch gedeckt. Das ist schon richtig. Ja, wir leben ja in einem Rechtsstaat, da wird ja niemand zu irgendwas gezwungen. Kein Kind wird gezwungen, an einem Religionsunterricht teilzunehmen. Weil Sie haben hier in Bonn, ich muss das leider nochmal sagen, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, Sie haben hier in Bonn auch immer die Möglichkeit, Kinder an der Gemeinschaftsgrundschule anzumelden, wo Sie dann selbstverständlich die Teilnahme an Religionsunterricht ablehnen können. Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Nur man sollte nicht hingehen und sollte dann den katholischen Schulen den Vorwurf machen, dass man dann, wenn sich Leute vom Religionsunterricht abmelden, sagt, Moment, das ist ungefähr so, als wenn jemand ins Kino geht und sich dann im Raum lautstark beschwert, dass man diesen Film nicht sehen will. Ja, dann muss man anders Kino aussuchen.
Okay. Gut. Ja, Frau Hildes, also wir müssen jetzt einfach in die Diskussion hier ins Publikum mal gehen. Herr Hildes gibt das Mikrofon, oder Sie geben das Mikrofon herum.
Schönen Abend. Mein Name ist Ihr Backmann, ich bin 38, habe zwei Kinder, die an einer katholischen Grundschule angemeldet wurden. Und ich bin gerade ziemlich ermüdet durch die Arroganz, die Sie gerade ausgestrahlt haben, im Kino und solchen Bildern. Ich bin hier geboren, ich habe Abitur, ich habe eine gute Ausbildung genießen dürfen, zähle mich als Teil der Gesellschaft und habe mich in keinster Weise wie heute Abend so ausgegrenzt gefühlt. Entschuldigen Sie bitte, mit wem haben Sie es zu tun in Ihrer beruflichen Laufbahn? Sie reden hier über Kinder. Sie reden über Kinder. Sie reden über unsere Zukunft, über Ihre Wähler in der Zukunft. Und was soll denn diese Arroganz? Mir wird immer vorgeworfen, als muslimisch geprägter Mensch, Staat und Religion, ne, nur aufpassen, Fundamentalisten hier oder da, Terrorismus hier. Was passiert denn hier eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Nein, aber gucken Sie mal Ihre Arroganz. Ich versuche meinen Kindern Werte zu vermitteln. Ich versuche meinen Kindern, so spät es geht, klarzumachen, wo manche Menschen sie nicht gerne haben wollen, damit sie natürlich und gesund aufwachsen können. Und was Sie machen, Sie zwingen dich schon in diesem Alter, im Einschulungsalter schon, Dinge zu begreifen, die Sie gar nicht begreifen können. Das nämlich nicht dazugehört.
Ich hätte mich schon zu Wort gemeldet, als wer diese Argumentation gebracht hat vorhin. Ich komme aus Mönchengladbach. Vertrete einen Elternverein dort. Wir sind wahrscheinlich auch durch unsere Informationen auf der Plattform schon bekannt. die Situation in Mönchengladbach ist sehr verschärft. Fast 50% Bekenntnisschulen. Der Zwang, an diese Bekenntnisschulen seine Kinder zu schicken, die ist immens groß für Familien, weil man keine Ausweichmöglichkeiten hat, ohne wirklich sehr, sehr große Nachteile für sich und für sein Kind in Anspruch zu nehmen. Und wir haben für eine Familie in dieser Hinsicht sogar gerichtlich begleiten müssen, seit 2 Jahren wurden da in die Mühlen der Bürokratie und auch der Rechtsprechung leider des Besseren belehrt, dass man mit solchen Forderungen in dieser Gesellschaft nicht vorankommen kann. Eine Familie hat genau in diesem Sinne an einer Grundschule, wo 70 muslimische Kinder da sind, bei 280 Kindern, sein Kind versucht von Religionsunterricht abzumelden, wurde sofort von der Schule verwiesen. Der gerichtliche Weg ist damit beendet leider, dass das Gericht nicht terminiert hat, ganz einfach nicht terminiert hat, hat abgewartet, die Schule hat in dieser Zwischenzeit das Kind einfach vom Religionsunterricht zurückgezogen, nur das einzelne Kind, alle anderen muslimischen Kinder mussten weiter in den Religionsunterricht und mussten auch zum Gottesdienst gehen, entgegen all den Behauptungen, wo sie sagen, sie müssen es nicht. Alle Bemühungen, Abmeldungen in dieser Hinsicht voranzutreiben, sind immer wieder an der Schulleitung, an den Schulamtsräten gescheitert. Das ist alles in Mönchengladbach nicht möglich gewesen. Und uns wurde immer wieder gesagt, an Bekenntnisschulen wird kein Islamunterricht an muslimische Kinder erteilt. Auch der Islamunterricht, der jetzt ja neu eingeführt werden soll, das ist nur vorgesehen für Gemeinschaftsgrundschulen. Das haben wir, diese Informationen haben wir von offiziellen Stellen, Vertreter des Landes sogar, also es sind vielleicht keine Politiker in dem Sinne, aber es sind Bürokraten, die uns diese Informationen weitergeleitet haben, und wir kämpfen immer noch, dass in Mönchengladbach das Schulgesetz und das Recht der Eltern endlich mal durchgesetzt wird, und es funktioniert einfach nicht. Ich möchte Sie alle bitten, uns in dieser Angelegenheit und die Familien, die wirklich entrechtet sind, in dieser Angelegenheit auch zu unterstützen.
Ja, vielen Dank. Das Studium hat jetzt gleich noch Gelegenheit, zu all den Stellung zu nehmen, aber da Herr Buchholz sich eben irgendwie sehr persönlich hat angesprochen gefühlt, will ich Ihnen für eine ganz kurze Stellungnahme auf das Wort geben.
Dann darf ich mit Ihnen den Anfang machen. Ich stimme Ihnen hundertprozentig zu. Es ist absolut nicht im Sinne auch des Bekenntnisschulgedankens, wenn wir einen Ortsteil oder eine Region in einer Stadt haben, in der Menschen dann auf eine Bekenntnisschule gezwungen werden, wenn es keine Alternativen dafür gibt. Das darf nicht sein. Und damit ist der Bekenntnisschulgedanke auch pervertiert. Denn wir haben wirklich, natürlich überhaupt kein Interesse daran, dass Menschen da in irgendeinen Unterricht oder auch gar in den Gottesdienst gezwungen werden. Wobei ich da vielleicht eine ganz kurze Einlassung machen kann. Wenn Kinder konfessionell nicht gebunden sind und sind trotzdem aufgenommen worden, weil die Eltern gesagt haben, wir wünschen die Erziehung. Und wenn so ein Kind dann in der Einzelsituation sagt, im Moment habe ich Probleme, Gottesdienst möchte ich eigentlich nicht. Da muss man doch sensibel mit umgehen. Und ich kenne eigentlich nur katholische Grundschulen hier in Bonn, die das auch tun. Also ein Kind in einen Gottesdienst zu zwingen, ist von unserem Selbstverständnis her völlig unmöglich. Und das darf nicht sein. Was Sie gerade erzählt haben, darf sicherlich so nicht sein. Nur, vielleicht noch zu Ihnen gerade, ich wollte wirklich nicht arrogant wirken, glauben Sie mir das? Ja, ja, das ist jetzt das vielleicht aber auch nur Ihre Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie die anderen das wahrgenommen haben. Weil wissen Sie, ich habe das gerade ja kurz angedeutet, ich habe wirklich
26 Jahre, gerade auch im Hauptschulbereich, wirklich auch für Kinder gekämpft. Und mir ist das wichtig. Nur, ich kann einen ihrer Sätze nicht unterschreiben, dass in dem Grundgedanken der Bekenntnisschulen eine Ausgrenzung liegt. Weil man muss doch auch akzeptieren, wir haben hier in Bonn 125.000 Katholiken. Das ist ein Drittel der Bevölkerung. Und sowohl was die Steuermittel angeht, da könnte man jetzt allerdings viel, könnte man ganz tief ins geschichtliche Philosophieren kommen, warum unser Staat, dieser Staat, der eben, wie die Frau Bär, glaube ich, gerade sagte, eben kein laizistischer Staat ist, sondern ein Staat, der den Menschen Teilhabe sichert und damit auch den Christen Teilhabe sichert. Ja, aber... Bitte? Nein, ich sitze hier zwar mit dem Schild Erzbistum Köln, aber ich sitze hier in erster Linie auch für Menschen, die diesen Bekenntnisschulgedanken wollen. Und man kann nur noch mal sagen, hat der Kaiser am Anfang auch gesagt, es ist nicht so, als ob wir zumachen müssten, weil wir keine Schüler haben, sondern da kommen eine ganze Menge. Noch ein Gedanke zur Frage der Inklusion oder der Integration. Die katholischen Schulen hier in Bonn nehmen ihren Anteil wahr. Wir hatten im letzten Schuljahr 270 Kinder in die U, davon knapper an die 80 an den Tagen Hessenbund, ganz außerordentlich für zwei evangelische Grundschulen, 63 Kinder im EGS-Bereich, die im GU beschult wurden. Ich habe in der letzten Woche noch mit den Kolleginnen und Kollegen von den KGS zusammengesessen und die haben gesagt, wir hätten gerne GU gemacht, wenn die Stadt Bonn uns ausgesucht hätte. Aber sie haben das verfolgt. 6 Schulen wurden ausgesucht, da waren auch 2 KGS unter Bernhard und Beethoven. Aber es wären noch mehr gewesen, die es gemacht hätten. Denn eins ist ganz klar, wenn sich einer diese Inklusion auf die Fahne schreibt, dann muss es die Kirche sein. Denn von unserem Selbstverständnis her, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, dann ist das für uns eine ganz wichtige Aufgabe. Und Sie können mich beim Wort nehmen. Ich werde in dieser Stadt alles tun, damit auch der Inklusionsanteil der katholischen Schulen immer weiter steigt und gut Schritt hält mit dem, was die Gemeinschaftsgrundschulen hier auch zu bieten haben. Das schreiben wir uns schon auf die Fahne. Insofern,
Sie haben dann nachher noch die Möglichkeit, ne? Ich denke nämlich auch, da Sie bringen jetzt das Stichwort Inklusion, da muss man auch eigentlich noch mal drüber nachdenken, ob das jetzt wirklich sich nur auf die behinderten Schülerinnen und Schüler bezieht oder nicht darauf, dass es eben unterschiedliche Gruppen in dieser Gesellschaft gibt, dass diese Gesellschaft sehr heterogen ist und natürlich diese Heterogenität sich auch irgendwie in der Schule abbilden muss. Da gibt es ganz viele Wortmeldungen. Haben Sie das beobachtet, wer jetzt wo dran ist? Ich habe auch jetzt nicht gefragt, ob die jetzt Zettel eingesammelt haben.
Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Petra Dahrheim, ich bin Buchhalter und ich habe Zahlen mitgebracht. Und zwar, das finde ich ganz interessant, ich habe ja das heute ausgedruckt aus Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, der eine oder andere würde es vielleicht kennen. Und zwar ist es so, dass die Zahl der muslimischen Schüler von, also jetzt mal in dem Zeitraum, nur 2009, 2010, ja, um das mal zu betrachten, um 535 gestiegen ist. Und im Moment haben wir insgesamt an den Grundschulen Kinder, die aus islamischen Familien stammen, 99.529. Die Zahl der konfessionsfreien Schüler ist im gleichen Zeitraum um 908 gestiegen und das sind jetzt, und man höre und staune, es sind sogar mehr als muslimische Schülerinnen und Schüler, nämlich mittlerweile 99.615 Schüler. Jetzt habe ich hier eben mitbekommen, es wird vielleicht möglicherweise über christliche Gemeinschaftsschulen oder ähnliches in der Art und Weise nachgedacht. Ich finde es überhaupt nicht in Ordnung, dass jetzt hier jeder sein eigenes religiöses Süppchen kochen will, auch was den Religionsunterricht angeht. Ich glaube, damit werden wir den Leuten auch nicht gerecht. Denn auch wenn Menschen zum Beispiel aus, man sagt ja immer so schön, muslimischen Herkunftsländern stammen, heißt das noch lange nicht, dass sie so tief religiös sind und jetzt jeder seine eigene Bekenntnisschule haben will. Weil ansonsten könnte es auch zu der seltsamen Verbrüderung kommen, wenn hier jetzt auf die Bekenntnisschule weiterhin bestanden wird, könnte die seltsame Verbrüderung stattfinden, dass sich möglicherweise die islamischen Eltern und die konfessionsfreien Eltern zusammentun. Und dann wollen wir nämlich die vierte Schule vor, dann wollen wir nämlich die bekenntnisfreie Schule. Da können dann alle hinkommen, egal um was es geht. So. Nee, das ist, da gibt es auch Urteile zu. Bislang ist das leider nicht durchgeführt worden, aber es könnte ja mal dazu kommen. Ja, das war das eine. Und das andere habe ich jetzt, glaube ich, vergessen. Oder war da noch was? Nee, ja. Witz wollte ich dann auch nicht mehr erzählen. Dann können wir jetzt im nächsten.
Ja, schönen guten Abend. Schuber ist mein Name. Ich bin seit Februar der Leiter der KBS-Josef-Schule hier in Beulen. Und ich könnte natürlich auch zu unheimlich vielen der hier angesprochenen Punkte etwas sagen. Ich habe mir drei herausgegriffen. Zum einen der Gottesdienst. Es ist tatsächlich so, dass das hier, zumindest kenne ich es in Beulen nicht anders, so nicht durchgesetzt wird. Das geht auch gegen das Grundgesetz der Religionsfreiheit. Das geht nicht, das dürfen wir nicht, das tun wir meines Wissens nach auch nicht. Das andere, auch ich habe es tatsächlich in dieser relativ kurzen Zeit schon erlebt, dass in drei Fällen ja, im Gespräch mit der muslimischen Mutter, dem muslimischen Vater, dann tatsächlich gesagt wurde, ja, wir wünschen das hier bei Ihnen anzumelden, eben weil wir wissen, dass es hier nochmal ein Stück weit ein anderes Fundament gibt, dass die Werte, die Moralvorstellungen hier nochmal auf einem anderen Fundament stehen. Das ist tatsächlich so. Das hat auch mich überrascht. Das ist wirklich so. Und das Letzte, das ist vielleicht ein bisschen paradox, aber ich bin auch katholischer Religionslehrer. Das ist ja nicht zwingend Voraussetzung. Ne? Ich muss katholisch sein, aber ich muss nicht die Mission haben. Aber möchte es einfach mal so in den Raum werfen. In unserem Religionsunterricht, auch wenn sie ihn schlecht heißen, der ja rein katholisch ist, ne? Da findet tatsächlich die interreligiöse Begegnung statt, an der anderen Schulform. Wenn wir sie alle dann, ne? Da könnte ich viel katholischer unterrichten, da könnte ich den Beichtstuhl durchnehmen und was weiß ich nicht noch alles. Aber das ist ja eigentlich interreligiöser, was wir bei uns haben. Ne? Nur mal so als kleiner Einwurf.
Mein Name ist Valmora Koch. Ich habe eine Frage. Wie gefühlen Sie die Schüler in der Zeit, wo die nicht am Gottesdienst teilnehmen? Ja, konkret als Gericht. Sie sagten das ja gerade.
Ja, das ist dann so, dass wir den Gottesdienst, der findet natürlich morgens früh statt in der ersten Stunde. Ja, dann kommen wir zur zweiten. Wir kommen zur zweiten Stunde.
Ja. Die Kinder sind ja meistens morgens, dass sie anschließend in die UBS gehen und dass die Eltern praktisch so zwischen 10 und 8 morgens das Haus verlassen. Und dann müssen die dann das Kabelende
schon machen. Oh, das ist jetzt ganz schwer verständlich. Das geht jetzt natürlich sehr ins Detail. Ich weiß nicht. Ja.
Sie haben es verstanden, dann antworten Sie nochmal auf oder ist es erledigt? Ja, gut, dann kommt es.
Opa von ihren Enkeln, die in Bayern wohnen. Und ich wundere mich, dass das katholische Bayern das fertig bringt, konfessionslose Gemeinschaftsschulen zu haben. Im Landtag und auch hier an die evangelische oder katholische Kirche ist das nicht machbar, dass es hier auch solche Grundschulen gibt, ohne konfessionelle Bindung. Das ist nur eine Frage.
Gut.
Also, alle Ihre Probleme, die Sie heute Abend hier diskutiert haben, können mit einem Schlag gelöst werden, indem wir bundesweit an allen Schulen den konfessionellen Religionsunterricht durch einen allgemeinen Ethik- und Religionskunde ersetzen werden. Ich bin mit dem Sauer in der Piratenpartei und habe einen dementsprechenden Antrag gestellt, der wird am Samstag beim Bundesparteitag verhandelt. Noch ein anderer Punkt, es wird ja immer darauf abgehoben, dass der konfessionelle Religionsunterricht dazu dient, Erde zu vermitteln. Und wenn da was dran wäre, dann müssten ja Menschen, die diesen Unterricht genossen haben, hinterher als Erwachsene ethischer, moralischer handeln als nicht konfessionell erzogene Kinder. Dazu gibt es Studien in den USA. Dabei hat sich herausgestellt, dass es keinen signifikanten Unterschied gibt zwischen gläubigen und nichtgläubigen Erwachsenen, was das moralische Verhalten anbetrifft. Es gab nur einen ganz kleinen signifikanten Unterschied. Und das war, dass erwachsene ältere Männer, die gläubig sind, häufiger Pornofilme ansehen.
Gut, oder nicht gut, aber jetzt noch eine Wortmeldung und dann machen wir hier die Schlussrunde. Ja?
Ist eben das Stichwort vom Schulfrieden gefallen. Ich glaube, der sollte eigentlich über allem stehen, was wir heute Abend diskutieren. Ich selbst bin Vater von zwei Kindern, die eine katholische Bekenntnisschule durchlaufen haben und darunter übrigens nicht gelitten haben. Und ich kann nur Folgendes sagen, wenn wir die Kinder beobachten, ob sie katholisch, evangelisch, muslimisch sind, die zum Beispiel den Martinsgottesdienst in unserer Josefkirche hier in Beul besuchen und mit Freude diesem Gottesdienst folgen, weil sie einfach dieses Erlebnis der Fackeln, dieses Gemeinschaftsgefühl teilen, dann glaube ich nicht, dass diese Kinder oktroyiert oder in irgendeiner Weise malträtiert werden. Aber es geht, glaube ich, um Folgendes. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Wir alle stehen auf dem Boden unserer demokratischen Grundordnung. Wir sind geprägt von den Gedanken unseres Grundgesetzes, wo übrigens der Name Gott auch vorkommt. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo auch im Bildungssystem eine Pluralität besteht. Und ich glaube, eins müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir müssen Toleranz üben in unserer Gesellschaft. Aber unsere Gesellschaft ist abendländisch christlich geprägt. Ob Sie das zur Kenntnis nehmen wollen oder nicht, das spielt eigentlich keine Rolle. Das ist eine geschichtliche und auch kulturelle Wahrheit. Und diese Wahrheit wird auch weiter existieren. Und die muss auch im Bildungswesen, in anderen Dingen zum Ausdruck kommen. Im Übrigen, vielleicht wissen Sie das gar nicht, die katholische Kirche in Bonn ist einer der größten Arbeitgeber in unserem Stadtbezirk. Sie beschäftigt viele Menschen, auch nicht katholischen Glaubens. Und, Stichwort Caritas, sie tut unendlich viel für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, die unsere Gesellschaft wäre um vieles ärmer, ob Sie das wollen, zur Kenntnis nehmen wollen oder nicht, wenn es die vielfältigen Aktivitäten unserer christlichen Kirchen in der Form nicht gäbe. Deshalb möchte ich schließen mit folgendem Satz. Meines Wissens vertritt die Stadtschulpflegschaft die Elternschaft auf unserem Stadtbezirk, in unserem Stadtgebiet. Sie sind also als gewählte Stadtschulpflegschaft sozusagen die Repräsentanten der Elternschaft, also auch von uns, wie wir alle sitzen. Ich kann Sie nur bitten, den Schulfrieden in Bonn nicht zu gefährden, indem Sie solche Initiativen starten. Es muss weiter Pluralität im Bildungswesen geben und es müssen Methoden gefunden werden, wo solche bedauerlichen Fälle, Einzelfälle des Kindes, das Sie geschildert haben, nicht vorkommen dürfen. Das heißt, es muss ein Konsilium geben von verantwortlichen Menschen, die sich dann um solche Einzelfälle kümmern und eine gütliche Einigung finden im Sinne der Toleranz. Aber an dem bestehenden System der Bekenntnis der katholischen, der christlichen Bekenntnisschule darf nicht gerüttelt werden.
Das Wort hier nochmal in.
Ich wollte nur sagen, neben Ihnen steht noch so ein Einzelfall. Ein Geschwisterkind einer katholischen Schule im dritten Schuljahr. Das zweite Kind wird angemeldet, Absage, ich war katholisch, das Kind war evangelisch, aber es gab dann die Absage, weil zu viele Kinder aus einem anderen Stadtbezirk, katholische Kinder, halt 3-4 Kilometer mit dem Auto dahin gefahren wurden. Ja.
Gut. Also jetzt hole ich die Diskussion. Also Sie wollten noch jemanden. Okay, gut.
Ich möchte eine grundsätzliche Kritik äußern zu der Zusammensetzung vorne. Ich finde die extrem einseitig. Sind fast nur kirchennahe Vertreter dort. Das finde ich eine. Sie sind immerhin Theologe, auch von der Piratenpartei. Gut, jetzt haben Sie sich anders positioniert. Aber ansonsten finde ich halt eine unglaublich einseitige Zusammensetzung. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Es sind nur kirchennahe Vertreter dort und haben ein sehr einseitiges Weltbild kundgetan, außer vielleicht dem Herrn von der Piratenpartei jetzt in dem Moment. Außerdem die Frage staatliche Religion, wie passen Bekenntnisgrundschulen in unsere Gesellschaft, ist eigentlich gar nicht richtig erörtert worden. Man müsste vielleicht, da habe ich eben den Vorschlag, halten, dass wir weglassen und passen überhaupt Bekenntnisgrundschulen in unsere Gesellschaft? Das wäre die richtige Frage und die müsste ja eigentlich grundsätzlich diskutiert werden, weil diese Probleme nämlich überhaupt nicht.
Gut, jetzt will ich auch nochmal ein Bekenntnis abnehmen zu meiner Kirchennähe. Ich war katholischer Pfadfinder und habe in den 60er Jahren in Hannover gegen das Konkordat und gegen die Einführung der Bekenntnisschule gekämpft, und zwar als junger Pfadfinder aus meiner christlich-abendländischen Überzeugung, dass die Schule für alle ist und die Schule der Nation ist, in der eine Nation gebildet wird und in der eine Nation auch ihren inneren Zusammenhalt finden muss. Das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. Da bin ich jetzt etwas aus meiner Rolle als Moderator herausgefallen. Das gebe ich gerne zu. Und ich würde jetzt eben doch wieder irgendwie zurückschlüpfen und dem Podium das Wort geben. Ich fange einfach an bei Frau Gebauer.
Ich mache es ganz kurz. Ich nehme das auf, was Sie gerade als Letztes gesagt haben. Ich muss meinen Glauben nicht verstecken. Und ich muss auch meine Einstellung zu dem Glauben auch nicht verstecken. Ich sitze hier als schulpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion und man wählt die Damen und Herren nicht danach aus, wie welche Glaubenseinstellungen sie haben, sondern es ging hier um schulpolitische Fragen und danach sind die Herrschaften ausgewählt worden. Also diesen Schuh möchte ich mir an dieser Stelle nicht anziehen und das würde dann auch zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, gut passen. Dieses, was ich am Anfang schon gesagt habe, da beschließe ich auch, Positionen gegeneinander auszuspielen, das ist das Schlimmste, was man tun kann, konfessionslos gegen gläubig. Ich möchte so eine Diskussion nicht führen. Ich finde, wir müssen die Probleme erkennen, die Probleme gibt es, diese Probleme müssen gelöst werden und ich glaube, der heutige Abend hat gezeigt, dass alle Personen, die hier auf dem Podium sitzen, daran interessiert sind, diese Probleme auch zu lösen.
Jetzt treten wir nicht wieder in die Diskussion ein, sondern wir machen hier weiter. Ich meine, ich will nur noch mal diese Frage aufwerfen. Man kann Gesetze ändern, man kann sogar an die Verfassung herangehen.
Zunächst mal kann man natürlich Verfassungen ändern, dazu braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Ich glaube nicht, dass wir die Zweidrittelmehrheit in diesem Parlament haben werden, aber wir können Gesetze ändern. Und wenn doch, ja, also wenn Sie die Bekenntnisschulen abschaffen wollen, müssen Sie die Verfassung ändern. Dazu brauche ich eine Zweidrittelmehrheit. Aber ich habe eingangs eben gesagt, dass wir in dem Gespräch mit den Kirchen sind. Wir wollen eine pragmatische und realistische Politik machen. Und das heißt, wir wollen die Bedingungen verändern. So, und das habe ich eingangs umrissen. Wir wollen sozusagen das Forum ändern für die Frage der Umwandlung aus meiner Sicht. Wir wollen die Frage der Besetzung der Schulleiterstellen verändern. Das heißt, wir wollen eine Änderung hinbekommen, die sozusagen im Bereich der Gesetzgebung funktioniert und die auch ihren Bedürfnissen oder besser gesagt auch der veränderten Zusammensetzung dieser Gesellschaft entspricht.
Ja. Ich denke, was für mich das Resümee ist, dass wir hinkommen müssen, dass garantiert ist, dass kein Kind gegen einen Willen an eine Schule gezwungen wird. Dass das Wahlrecht vollgegeben ist. Das hat eine Menge an Folgeüberlegungen, die da sind. Ich glaube, das, was Frau Beer auch geschildert hat, ist, es sind eine Menge an Problemen da. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass das heute eigentlich klar herausgestellt worden ist, an denen man arbeiten muss. Und das ist vielleicht der Unterschied zwischen Dingen, die man als Initiative fordert und dem, was man politisch umsetzen könnte. Ich könnte es mir ähnlich machen wie andere Oppositionsfraktionen, die hier waren und hier einen Populismus machen. Ich glaube aber, wir haben eins erreicht in Nordrhein-Westfalen zwischen den Fraktionen, zwischen SPD, Grünen und auch der CDU, dass wir einen Schulfrieden bei den weiterführenden Schulen erreicht haben. Das heißt, der Schulkampf, der 39 Jahre Nordrhein-Westfalen gekennzeichnet hat, ist überwunden zu einer vernünftigen Schulentwicklung, die vor Ort da ist. Warum? Weil die Fraktionen zur Kenntnis genommen haben, es geht hier um einen gesellschaftlichen Konsens, der da ist. Und ich glaube, es gibt keinen gesellschaftlichen Konsens, die Bekenntnisschulen abzuschaffen. Sie werden, wenn so etwas
politisch dann geführt wird, wird die Spaltung, der muslimische Vater, der das eben geschildert hat, das hat mich ja sehr nachdenklich gemacht. Wenn eine solche Debatte polemisch in der Öffentlichkeit geführt wird, wird die Spaltung der Gesellschaft größer, anstatt Schulfrieden herzustellen. Das gilt auch für den Bereich. Sie werden, ich habe ja nicht so viel geredet, deshalb möchte ich anders reden. Nein, ich bin ja bei Ihnen. Das heißt, diskriminierende Tatbestände darf es nicht geben, ein Miteinander muss gehen und die Wahlmöglichkeit muss da sein. Die Wahlmöglichkeit, wenn sie gegeben ist, ist damit dem Grundgesetz nach Religionsfreiheit in vollem Umfang entsprochen. Ich erinnere nur daran, in Niedersachsen hat es das Bestreben gegeben, den Gottesbezug aus der Verfassung rauszunehmen. Da ist ein Volksbegehren gegeben, dass es eingeführt wurde. Wenn eine solche polarisierende Debatte geführt wird, wird es nicht dazu führen, dass bei uns in der Gesellschaft mehr Integration geleistet wird, sondern weniger. Deshalb glaube ich, ist einfach der Weg, der richtige, problemorientiert im Einzelnen vorzugehen, Lösungen oder Missstände oder Haken, die da sind, entsprechend gesetzlich umzusetzen. Das bringt mehr als große Sprüche, die Leute gegeneinander polarisieren.
Das, was Sie in Mönchengladbach erleben, ist absolut inakzeptabel. Deswegen muss es da eine Klarheit geben. Es darf für Kinder und Eltern nicht davon abhängen, ob man Schulleitungen hat, die pragmatisch und vernünftig mit den Menschen umgehen oder dass eine Hardliner-Position durchgezogen wird und dass es konfrontativ wird. Ich habe am Anfang gesagt, wir sind in den Gesprächen, sind an der Arbeit. Und die Frage des Quorums, die Frage der Anmeldekriterien, die Frage der Lehrkräfte gehört dann mit da hinein. Ich verkämpfe mich ungern. Wir können an einer anderen Stelle darüber reden, was ist Landesverfassung, was muss auf welcher Ebene, ist denkbar. Wir haben in der Tat in der Landesverfassung stehen, ich zitiere das nochmal, in Gemeinschaftsschulen werden Kinder auf der Grundlage christlicher Bildung und Kulturwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen. Damals hat die CSU in Bayern mit absoluter Mehrheit gesagt, das reicht uns, so arbeiten alle Schulen, da brauchen wir nicht noch Bekenntnisse. Da kann man ja miteinander diskutieren. Ich sehe im Augenblick nicht, dass dieses eine verfassungsändernde Mehrheit in Nordrhein-Westfalen hätte. Aber Sie haben ja hier heute Positionierungen gehört, die eine Mehrheit nicht hergibt von 2/3. Die sehe ich auch im Parlament nicht. Aber ich habe Ihnen gesagt, was in Arbeit ist. Und das andere, so in der Art, wie hier heute miteinander geredet worden ist, auch untereinander, glaube ich, kommen wir gar nicht weiter. Frage Respekt und Wertschätzung, dass man übereinander lacht und dass ich da so emotional hochschaue, dient der gesamten Sache nicht. Und Entschuldigung, nein, wir haben es geschafft, die Fragen von Schulpolitik in einer anderen Atmosphäre miteinander zu besprechen. Und das ist für mich ein Wert, den ich nicht aufgeben möchte, damit man in den Fragen vorankommt. Und damit wir uns nicht in St. Nimmerleins-Debatten verzögern, sondern damit wirklich etwas herauskommt und schnell etwas passiert. Und das ist der Prozess, der jetzt gefordert ist. Und ich glaube, da muss man mit Respekt und Wertschätzung miteinander umgehen, auch dem Respekt vor unterschiedlichen Positionen und Haltungen. Dann kommt man miteinander weiter. In der Art und Weise, wie emotional sich bestimmte Dinge hier hochgeschaukelt haben, kommt man nicht miteinander weiter und kriegt man keine Lösung hin. Sie können es versuchen mit der Brechstange. Ich habe gelernt, ich komme aus Paderborn. Ich bin typisch Paderbornerin, Frau, evangelisch, grün. Das ist alles, was das Klischee eben nicht bedient. Ich habe gelernt, dass man dicke Bretter bohren muss, aber dass man es auch hinkriegt. Dass es dann breit getragen ist von allen und diese Regelung dann auch trägt. Die Schule eignet sich nicht zum Kulturkampf. Absolut nicht. Und deswegen geht es jetzt darum, die Dinge anzufassen. Wir sind dabei, das ist meine Botschaft heute Abend. Ja, mit dem Kopfschütteln haben Sie gar nichts bewegt. Bitte gucken Sie doch mal nach einer gewissen Zeit, was wir dann gemacht haben, wo wir stehen. Dann können Sie uns ja auf den Prüfstand stellen. Dann würde ich gerne mit Ihnen nochmal drüber reden. Ja.
Gut, ich glaube, da sind wir uns jetzt auch alle einig, dass die Schule nicht der Ort für den Kulturkampf ist. Wie auch immer das dann aussehen mag. Aber bitte, die Piraten haben hier eine erfrischend andere Position.
Ich habe ja von meinem Beruf her gelernt, dass Grundsätze eine Bedeutung haben und dass es das Leben im Alltag gibt. Und ich stehe in der Politik dazu, dass es kein Populismus ist, Grundsätze zu formulieren. Und die wiederhole ich nochmal. Piraten sind dafür, dass öffentliche Schulen, die aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, weltanschaulich neutral sind, dass sie Platz für alle in dieser Gesellschaft bieten und dass Kinder gemeinsam unterrichtet werden, gerade im Grundschulalter. Und darum sind wir für die Abschaffung der Bekenntnisschulen in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß auch, dass das nicht von heute auf morgen zu erreichen ist. Ich weiß aber auch, dass es überhaupt nie zu erreichen ist, wenn niemand einen solchen Grundsatz formuliert und das tut, was man mit dicken Brettern tun muss, die nämlich langsam bohren. Das ist das eine. Das zweite ist, an wen richtet sich dieses Interesse, diese Frage zu diskutieren? Die richtet sich nicht daran, ob wir jetzt gerade im Landtag da eine Mehrheit oder zwei Drittel oder was auch immer für kriegen. Politik reagiert in Form auch der Parteien darauf, was in der Gesellschaft diskutiert wird. Ich habe mich ausdrücken, das sage ich nochmal, richte mich beispielsweise auch an die beiden großen Kirchen und frage Sie, wir haben das ja von der evangelischen Kirche gehört, welche Vision haben Sie als Kirche, als Teil dieser Gesellschaft, sehr deutlich, von Schule und der Rolle des evangelischen und des katholischen Bekenntnisses darin? Und ich frage, warum wollen Sie in Anspruch nehmen, dass diese Ihre Vision finanziert und getragen wird, vom Steuerzahler und von der öffentlichen Hand und tun es nicht selber, wie sie es ja an vielen sehr guten evangelischen und katholischen Privatschulen in Nordrhein-Westfalen auch tun. Und ich meine das ganz ernst. Ich halte die kirchlichen Schulen, die ich kenne, für sehr gute Schulen. Aber die sind dann in kirchlicher Trägerschaft. Das heißt, staatlicher sehe ich da keinen Grund für. Ich möchte, dass die Kirchen hier auch Positionen beziehen und dass die Kirchen... Wir haben private Schulen, Sie wissen das ja, unsere Schulministerin ist ja auf eine gegangen. Das heißt, es ist ja gar nicht der Punkt, dass es sowas nicht gibt. Wir haben, ich glaube, 4 oder 5% in Nordrhein-Westfalen auf privaten Schulen. Das ist ja völlig in Ordnung. Das ist ja, wir haben doch diese privaten Schulen, aber die öffentlichen Schulen, die wir haben, die öffentlichen Schulen, die wir haben, die der Grundversorgung überall vor Ort dienen, haben, weltanschaulich neutral zu sein. Und jede Gruppe, ob Anthroposoph, Muslime oder sonst was, hat das Recht, in dieser Gesellschaft sich frei zu organisieren, aber nicht den Steuerzahler zu bitten, das dann bitte zu bezahlen. So, auf der Basis einer solchen Einstellung, das ist dann das Letzte, was ich dazu sage, ist Piratenpolitik selbstverständlich nicht nur auf den Bergen zu stehen und in die Ferne zu sehen, sondern sich in die Mühe der Ebene zu begeben und zu gucken, was liegt konkret an. Jawohl, die Aufnahmeregelungen an Grundschulen müssen überdacht und geändert werden, damit es nicht zu solchen sozialer Segregation kommt. Da bin ich völlig der Meinung, wie Frau Wehr geäußert hat. Jawohl, es muss so sein, dass an staatlichen und öffentlichen Schulen fachliche Qualifikation die Voraussetzung für Aufstieg und berufliche Laufbahn ist und nicht das Bekenntnis. Und das muss auch an Bekenntnisschulen gelten. Jawohl, es muss so sein, dass es keinen Zwang zum Religionsunterricht geben darf und auch nicht dazu Schulgottesdienste zu besuchen, auch nicht an öffentlichen Bekenntnisschulen, solange es sie gibt. Und jawohl, Piraten werden selbstverständlich auch die Senkung eines Quorums für die Umwandlung in Gemeinschaftsschulen unterstützen. Wir verbinden das. Es ist kein Populismus, Grundsätze zu haben und im Alltag eine Arbeit konkret vor Ort an den Problemen zu
machen. Okay, danke. Wir müssen jetzt auch mal weiterkommen. Herr Buchholz, wir machen jetzt nicht nochmal ein grundsätzliches Fass auf. Also
es sind ja auch ganz konkrete Fragen,
zum Beispiel Senkung des Quorums.
Nein, das sage ich jetzt gar nicht mehr zu, denn das würde die Diskussion, wir könnten jetzt dann wieder um 19:30 beginnen und hätten die ganze gleiche Zeit nochmal vor uns. Lassen Sie mich Folgendes ganz kurz sagen. Ich glaube nach wie vor, dass Bekenntnisschulen ein wichtiger Teil einer pluralen Schullandschaft sind. Und ich glaube heute, das Auditorium hier hat deutlich gemacht,
dass hier Menschen ganz unterschiedlichen Ansatzes heute hingekommen sind. Und ich finde das schön, dass das so möglich ist. Und auch wenn wir uns heute nicht einig waren, und auch wenn die Polemik sicherlich manches Mal darüber schäumte, finde ich es trotzdem gut, dass wir hier alle sitzen, dass wir sensibel werden für die Probleme, die vorgetragen sind. Wir müssen Schule weiterentwickeln und die Kirche wird daran ihren Anteil haben, auch haben müssen und auch haben wollen. Das ist ganz klar. Das geht über die Lösung von Einzelproblemen, die natürlich immer erstmal im Vordergrund stehen, weit hinaus. Es geht auch darum, Dinge zu entwickeln. Aber, liebe Mitglieder des Vereins Kurze Beine, Kurze Wege, vielleicht gehen Sie auch ein wenig nachdenklich nach Hause, weil Sie heute gemerkt haben, es gibt einfach verschiedene Positionen. Es gibt auch Menschen, die die Dinge anders... Das wissen Sie, Herr Ehlers. Ja gut, aber dann war das heute nochmal eigentlich ein schönes Symbol. Ich persönlich möchte einen Wunsch noch äußern. Ich möchte, dass jedes Kind auf die Schule gehen kann, auf die es gehen möchte. Und wir alle müssen zusammenwirken, dass wir Härten beseitigen, eventuell auch in Zusammenarbeit mit dem Schulträger, wo man mal überlegen muss, ob man auch Schulen vielleicht in der Zügigkeit erweitern muss, damit sie mehr Kinder aufnehmen können, wenn das gewünscht ist. Und es ist ein Satz hier heute nicht gesagt worden, ich bin ein bisschen froh, dass ich den jetzt noch loswerden kann. Auch und gerade wir als Kirche, aber ich denke auch unsere Politikerinnen und Politiker, sagen eines ganz klar, diese Frage der Schularten wird in hohem, in eigentlich einzigem Maße bestimmt von den Eltern. Ja, und dieses Elternvotum, gut, wir haben über Quorum geredet, die Frage, warum das hoch ist, da könnte man wieder über eine Stunde drüber reden, da haben wir auch Gerichte entsprechendes zu beurteilen. Mal egal, wie hoch das Quorum ist, aber wer sich erinnert an, vielleicht hat das der eine oder andere gelesen, an meinen Leserbrief nach der Umwandlung von Ransdorf, da habe ich am Ende geschrieben, ich gratuliere der Schule, dass sie sich nun auf diesen neuen und von den Eltern gewünschten Weg macht, und ich wünsche dieser Schule alles Gute. Und das war sehr, sehr ernst gemeint. Das heißt, den Eltern willen, das ist das Entscheidende und das wird auch in Zukunft sicherlich so bleiben. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Herr Karaus, wie werden Sie den Elternwillen weiterhin zum Durchbruch bringen?
Also ich muss mich jetzt ja nicht politisch äußern, aber ich denke, was der Landesgesetzgeber hier in Nordrhein-Westfalen gemacht hat, ist ja nicht verkehrt. Er hat die Gemeinschaftsgrundschule zur Regelschule erklärt und gesagt, und wenn Eltern eine andere Schulform wollen, dann können sie das haben. Das ist Demokratie. Man muss nur überlegen, ob die Hürden der Demokratie zu hoch gesetzt sind. Das ist die Frage, was das Quorum, wir haben das Thema bei der Bürgerbegehren schon mal, wir haben das in anderen Bereichen der Öffentlichkeitsbeteiligung, wenn da Hürden zu hoch gestellt sind, da muss man überlegen, ob man an diesen Schrauben entsprechend dreht. Aber die Grundidee, dass die Eltern letztlich bestimmen, wie die Schulsituation, die Schullandschaft ausgerichtet sein soll in der Kommune, entspricht der kommunalen Selbstverwaltung. Deshalb fand ich auch immer die Angriffe an die Kirche ein bisschen verkehrt. Die bestellen die Musik gar nicht. Die Musik bestellt eigentlich immer noch die Eltern. Und ein Punkt wollte ich hier auch nochmal ansprechen, der Schulträger. Also wir werden ja im Rahmen der demografischen Entwicklung, und Westfalen ist da schon weiter als ins Rheinland, uns auch mit der Frage beschäftigen müssen über Schließung von Schulen. In dem Zusammenhang stellt sich dann natürlich auch immer wieder die Frage, welche Schulen bleiben übrig, welche Schulformen bleiben übrig. Und da ist es dann auch Aufgabe einer ordentlichen Schulentwicklungsplanung zusammen mit den Bürgern zu überlegen, welche Schulformen wollen wir uns dann als Stadt, als Kommune leisten. Also das ist auch eine Aufgabe, wo die Rechtsprechung, jetzt bin ich wieder der Jurist, der Kommune auch ein großes Planungsermessen. Also da geht auch die Rechtsprechung nicht rein. Das, was der Rat natürlich begründet, in der Schulentwicklungsplanung festschreiben muss, wird im Rahmen des dann der Kommune zugebilligten Ermessens auch von der Rechtsprechung akzeptiert. Also da gibt es Möglichkeiten als Schulträger, sie haben Möglichkeiten als Eltern und der Landesgesetzgeber, wenn ich die berühmte Verwaltungsvorschrift sehe, also da braucht man auf keine verfassungsgebende qualifizierte Mehrheit warten, das kann man auch im Rahmen einer ganz normalen, einfachen Mehrheit ändern. Danke.
Ja, vielen Dank. Herr Pauschert, Sie haben sozusagen das Schlusswort.
Ich fasse mich kurz. Ich bin berührt durch das, was Sie erzählt haben, von den Einzelbeispielen, die Sie genannt haben. Und ich denke, das sollten wir heute Abend auch mitnehmen, welche, ich sag's mal ein bisschen flapsig, welche Risiken und Nebenwirkungen die Konfessionsschulen haben. Ich glaube aber gleichzeitig nicht, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten müssen. Ich kann mir weiterhin ein Modell vorführen, wo es einzelne Schulen gibt, wo Eltern, nicht die Kirchen, wo Eltern ausprobieren, was es heißt, als Christ in einem System zu leben, wo sie es ausprobieren können und nicht die Kirchen sagen, sondern die Eltern sagen, das wollen wir an wenigen Orten machen. Und mein Wunsch wäre, dass die Schulen so liegen, dass die kurzen Beine ihre Gemeinschaftsgrundschule erreichen können.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, es sind für mich sind also drei Probleme deutlich geworden. Das eine ist, dass sich natürlich immer wieder Konflikte ergeben. Auf der einen Seite der Anspruch der Kirchen auf die Durchsetzung von Konfessionalität in ihren Schulen und auf der anderen Seite handelt es sich hier eben um staatliche Schulen und das ist eben der Sonderfall in Nordrhein-Westfalen. Das zweite ist, dass auch die Schulentwicklung eben wirklich ein Problem zukommen wird, denn es immer weniger Kinder werden und dann eben die Wege eben wirklich nicht mehr kurz sind, wenn man dieses duale System weiter so aufrechterhält. Und das dritte, die Frage, die man sich stellen muss, ist die der Inklusion. Wie wird also eine inklusive Schule in Zukunft aussehen? Ich meine, es kann ja nicht die Konsequenz sein, wie Sie hier angedeutet wurden, dass jetzt auch Muslime noch ihre eigene Schule aufmachen und Konfessionslose und so weiter, sondern wir brauchen eine Schule, in der auch sozusagen der Zusammenhalt dieser Gesellschaft gestiftet wird. Ich weiß nicht, wollen Sie jetzt noch von der Initiative den Schlusssegen erteilen? Ja. Thank you.